Herzlich willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel-Podcast. Mein Name ist Philipp.
Und ich bin Jenny. Wir sind für die nächsten Stunden oder so eure Gastgeber. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir sprechen mit Freunden und Gästen übers Reisen, ihre Erlebnisse und gute Tipps rund ums Hotelleben.
Heute bei uns zu Gast ein ganz besonderer für mich persönlich, Oliver Kalkofe. Er selber ist noch auf der Suche nach einer passenden Berufsbeschreibung. Zumindest sagt er das. Also nennen wir ihn doch einfach lebende Fernsehlegende.
Nicht schlecht. Zimmer 102 gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert uns doch schon mal, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr schon mal hier seid, haben wir noch einen Tipp für euch. Ihr seid bestimmt auch interessiert an gutem Essen und Wein, oder?
Ja, ich gehe mal davon aus. Dann checkt doch den Podcast Foodie und Brudi. Da geht's rund ums Essen. Und der Terroir und Adiletten-Podcast, der ist rund um das Thema Wein. Und, nebenbei erwähnt, der Wein-Podcast Nummer 1 in Deutschland.
Und das auch noch gemacht von einem guten Freund von uns, Willi. Also von dem her, abonniert, abonniert, abonniert. Und wir legen jetzt gleich los mit Olli.
So Leute, herzlich willkommen in unserem Podcast Zimmer 102. Wer wir sind, erzählen wir euch jetzt. Neben mir sitzt mein Mann und quasi Chef Philipp. Wir heißen beide Vogel und ich bin die Jenny. Und ich bin hier der Hotelmanager. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wo hier? Naja, wir sind im Urania Berlin in Kreuzberg und wir führen jetzt seit über 4 Jahren dieses wunderschöne Boutique-Hotel. Und ich kann nur sagen, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, nicht nur diesen tollen Mann gefunden zu haben, sondern eben auch in sehr jungen Jahren ein Hotel wie dieses führen zu dürfen.
Was soll ich da drauf noch sagen? Also mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen, als ich dich geheiratet habe.
Oh Gott, mir wird schlecht.
Okay, das war jetzt auch gelogen. Nein, Spaß.
Stimmt, weil mein Traum war nämlich zum Beispiel einen Hund zu haben und auch das haben wir uns erfüllen können.
Auch das habe ich dir erfüllt, wie so vieles in unserem Leben. Wir führen das Hotel seit 5 Jahren, Jenny hat schon gesagt, für uns beide ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben über 50 Mitarbeiter und viele zufriedene Gäste, ein tolles Haus. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, dass wir sogar unseren eigenen Podcast bekommen. Wir haben vorher gesagt, es ist ja ganz einfach, weil reden können wir. Bei den ersten Aufnahmen haben wir dann festgestellt, ist doch gar nicht so einfach. Aber wir hoffen, euch gefällt's. Wir haben viele tolle Gäste, interessante Gäste aus der Reisebranche.
Du musst noch sagen, um was es direkt geht.
Ja, das ist sehr nett, dass du mich immer unterbrichst. Willst du das vielleicht sagen?
Ja klar, gerne. Ich rede ja auch gerne. Und zwar geht es in unserem Podcast Zimmer 102 um das Thema Reisen, Tourismus. Aber viel wichtiger sind uns eigentlich die Menschen, die uns gegenüber sitzen. Einfach mehr über die Menschen zu erfahren, lustige Geschichten zu hören. Müssen auch nicht immer lustig sein. Tipps und Tricks, die unsere Gäste anwenden. Und auch wir haben natürlich immer unseren Senf dazu zu geben.
Absolut. Geht natürlich auch um Hotels. Das hat Jenny vergessen. um gute Reiseziele. Und wir sind selbst Reisende. Jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger durch das Hotel, durch die Eröffnung, die wir hatten vor 5 Jahren, durch die Arbeit, die wir hier haben. Aber für uns ist Reisen immer Inspiration. Neue Hotels zu sehen ist für uns immer ein bisschen Arbeit, aber so der schöne und positive Teil. Und das wollen wir hier in dem Podcast auch mit euch teilen. Hast du noch was zu sagen?
Wenn du mich so fragst, natürlich, aber um einfach nicht die kostbare Zeit unserer ZuhörerInnen zu stehlen, nein.
Dann können wir gleich anfangen mit unserem ersten Gast, Oliver Kalkofe. Wir sind beide große Fans von ihm. Leider war er nicht auf unserer Hochzeit in Persona, aber wir haben durch den Onkel von Jennifer einen sehr guten Kalkofe-Ersatz gehabt, der durch unsere Trauung geführt hat.
So ist es. Olli ist tatsächlich schon lange Zeit immer ein medialer Begleiter für mich gewesen. Ich habe sehr viel gelacht über seine Parodien und wie er selber sagt, er weiß gar nicht, was er ist oder er kann gar nicht selber beschreiben, was er genau macht, aber das hört ihr gleich alles selber und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und jetzt ist er hier. Hallo Olli!
Olli, schön, dass du da bist.
Ja,
wir haben uns sehr gefreut.
Ja, ich freue mich auch riesig. Also es ist immer schön, hier zu sein sowieso, aber heute mal hier aus so einem Anlass ist richtig cool.
Mal andere Seite.
Ja, mal eine andere Seite. Ja, hier sehe ich auch noch viel mehr vom Hotel als sonst. Ich bin ja auch häufig dann hier, wenn wir Schläferz drehen, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und da das sehr nah am Studio ist und ich weiter weg wohne, zwar hier in Berlin, und mein Partner Peter Rütten ja hier immer ist, haben wir dann uns eigentlich so als alte jetzt so ein Ritual uns selber erschaffen. Das heißt, dass wir eigentlich immer am ersten Tag, der erste ist meistens sehr lang und der zweite fängt dann früh an und deswegen machen wir meistens, dass wir hier dann danach, nach dem Dreh zum Essen kommen, uns gemütlich hinsetzen und den ganzen Dreh bequatschen und alles, was so auf uns zukommt und dass ich dann hier auch übernachte, mindestens eine Nacht oder zwei, je nachdem, wie das gerade ist, weil ich dadurch einfach so viel Zeit spare, die ich sonst nur im Wagen oder im Taxi oder irgendwie sonst verbringe, abends spät oder morgens sehr früh. Und da habe ich 1-2 Stunden mehr Schlaf und ein leckeres Essen hier und wir haben einfach und es ist einfach sehr schön. Und deswegen bleibe ich dann immer kurz hier, so wenigstens, wenn ich kann.
Sehr schön.
Sehr schön. Olli, wir haben in unserem Podcast Zimmer 102, machen wir immer einen Steckbrief. Warum? Ja. Weil den bekommen auch alle unsere neuen Mitarbeiter.
Mhm.
Ja, und da würde ich jetzt direkt mal loslegen.
Ah, bitte.
Ja? Frage Nummer 1, meine Leidenschaft.
Meine Leidenschaft? Meine Leidenschaft ist einerseits meine Arbeit und Film, Fernsehen, Bücher, Medien, alles, was so damit irgendwie zu tun hat. Unabhängig natürlich von meiner Familie, das gehört natürlich auch noch mit dazu. Aber ansonsten, wenn es jetzt nur so um Hobbys geht, dann ist es eigentlich alles, was um Film, Fernsehen und Medien sich dreht. Und daraus habe ich meinen Beruf gemacht.
Und sag mal, wie würdest du dich selber beschreiben oder was würdest du sagen, machst du? Weil im Grunde bist du ja kunterbunt, du machst ja alles.
Das ist die Frage, die mir am meisten gestellt wird
und
die ich nie beantworten kann. Ja, nee, also fast jedes Mal und ich habe immer noch, also nach jetzt 30 Jahren, wo ich irgendwie so diese ganzen Sachen mache, kann ich nicht sagen, was ich bin. Weil ich bin von allem etwas, aber ich müsste so ein neues Wort kreieren. Also ich habe mich selber mal, als ich mich beschreiben sollte, habe ich mir halt gesagt, ganz am Anfang in den 90ern, also Mattscheibe hauptsächlich, habe ich gesagt, ich bin das eitrige Furunkel am Arsch der Unterhaltung, zu dick, um ausgedrückt zu werden. Das fand ich auch eine schöne Beschreibung, ist aber schlecht, wenn man das auf so einen Fragebogen einfüllt. Medienfurunkel. Nein, aber es ist schon schwierig, weil ich halt einerseits, also ich schreibe, aber ich würde mich jetzt nicht Autor nennen, weil ein Autor ist jemand für mich, der Bücher schreibt. Aber ich schreibe die meisten Texte, die ich mache, selber. Aber gut, ich mache Comedy, also das heißt, ich bringe Leute zum Lachen, aber ich würde nicht sagen, ich bin Comedian. Da tauche ich auch eigentlich in den Comedian-Listen gar nicht auf und so, wenn da irgendwas passiert. Ich spiele, aber ich bin kein Schauspieler. Ich mache Satire, aber ich bin jetzt kein reiner Satiriker. Also irgendwie ist es ganz schwer. Also,
total. Ich habe nämlich auch nachgedacht. Also du begleitest mich schon sehr lange auch ich schaue das alles sehr gerne, was du machst. Und ich habe mir dann jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast gesagt, was bist du eigentlich? Also du machst so viel und alles ist so breit aufgestellt. Also es ist...
Wenn jemand eine Idee hätte oder eine Bezeichnung für mich, dann wäre ich wirklich glücklich. Also auch Entertainer oder irgendwie Unterhaltung oder die Amerikaner oder die Engländer, wenn man da irgendwas macht, die sagen dann immer Talent. Das finde ich eigentlich auch, sehr schön. Also da ist ja jeder dann einfach nur das Talent. Und das finde ich irgendwie ganz nett, weil klingt so, ist so eine Mischung wie einerseits fast so, also so, ist es eine Ehrung, wie jemand, der Talent hat. Und gleichzeitig ist es aber auch wie einfach so eine generelle Berufsbezeichnung für jeden. Also das kann so alles sein. Aber wenn das hier in Deutschland aufschreibst, irgendwie Berufsbezeichnung, Talent ist, klingt dann auch wieder ein bisschen eitel. Ne?
Super selbstverliebt dann.
Aber irgendwie auch schön.
Das ist irgendwie schwierig. Aber ja, es fehlt. Also es fehlt wirklich ein richtiger Begriff.
Aber vielleicht braucht man den gar nicht.
Dietmar Wischmeier hat sich immer als Humorfacharbeiter eingetragen. Das finde ich auch sehr schön. Aber trifft es auch irgendwie nicht so ganz genau, weil es, also ist wirklich schwierig. Ich weiß noch nicht, also ich suche immer noch nach einem Begriff. Es muss noch einer erfunden werden, glaube ich, für so, wenn man so alles so ein bisschen macht.
Also für mich bist du einer der größten Comedians. Und ich habe gestern in der Vorbereitung ganz kurz angefangen, alte Mattscheibe zu gucken. Und ich saß zwei Stunden mit Kopfhörern am Küchentisch und mir sind die Tränen gelaufen. Es ist wirklich, und die neuen Sachen, es macht einfach Spaß. Und ich kenne auch wenige Künstler, so in unserem Bereich. Ich habe viel mit jungen Köchen zu tun. Dich kennt man einfach über viele Generationen, was so schön ist. Also das, es gibt so die neuen.
Das ist etwas, was man ja auch erst nach mehreren Generationen oder jetzt so eben nach langer Zeit merkt. Weil das ist so mir erst in den letzten 5 Jahren ungefähr bewusst geworden. Also vor 2 Jahren hatten wir 25 Jahre Mattscheibe im Fernsehen, Jubiläum. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass das 25 Jahre waren. Also da ist das so plötzlich, denkst du, was? What the fuck hast du denn hier? Was soll denn das? Und dann fängst du an und guckst so rein und merkst, dass das so ein, also wirklich ein halbes oder ein Drittel Leben, je nachdem wie alt man wird, was weiß ich, aber wie viel Zeit das ist und was da alles passiert ist. Also, und weil, ich weiß nicht, ob's, aber ich glaube, es geht den meisten so, wenn du irgendwas mit Leidenschaft arbeitest, dann arbeitest du und dann merkst du nicht, wie die Zeit vergeht. Dann hast du auch nicht so die Zeit, wo du dich hinsetzt und sagst, Mann, was habe ich für tolle Sachen gemacht. Ich bin ja ein Verrückter und darauf öffne ich mir noch ein Fleisch. Sondern du arbeitest einfach und du machst das. Und dann irgendwann kommen Leute und sagen dir, dass ihnen das gefallen hat oder so. Und ich komme ja nur auch noch aus einer Generation, wo es eben noch nicht unbedingt Social Media gab und wo du noch nicht über andere Plattformen oder so viel mitbekommen hast, sondern nur ein bisschen live. Und ich war nie der Haupt-Live-Künstler, sondern meistens irgendwie Studioarbeiten oder sonst wie. Das heißt, man kriegt das gar nicht immer alles mit, so wie es draußen ankommt. Und wenn dann nach längerer Zeit die Leute kommen und dir das dann so die ganzen Geschichten erzählen, dann fängt man so an und denkt, oh, das hast du gemacht? Ui, das ist jetzt aber, jetzt bin ich ja so fast ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich, finde das ja ganz toll. Und ich freue mich wirklich riesig, wenn ich das jetzt so mitbekomme, weil auch das gehört ja dazu, wie ich eben sagte, wenn ich nicht weiß, was ich gemacht habe, dass man so viel gemacht hat und du weißt gar nicht, wenn dich einer erkennt, warum. Also bei mir ist es so, dass ich habe so eine Art Berühmtheit, die ist sehr angenehm, finde ich, weil es ist nicht so, dass dich jeder erkennt. Also ein Gottschalk oder so viele, die einfach wirklich einen Jauch und so weiter, die erkennt jeder, ja, die hat jeder irgendwie schon über Jahre gesehen. Mich nicht unbedingt. Mich hat man entweder gesucht, also Premiere, Tele5, kleine Sender, kleine Sachen, da musstest du suchen. Oder ich bin dir irgendwo mal über den Weg gelaufen, wo du es vielleicht gar nicht, obwohl du die anderen Sachen gar nicht kanntest. Du hast TV-Spielfilm gelesen da hinten irgendwas oder den Wichser gesehen oder meine Stimme irgendwo gehört oder was weiß ich. Und das ist dann immer sehr, sehr schön, weil jeder hat irgendwie was ganz anderes. Die manchen von Radio, Frühstücksradio früher oder so. Und das, ich muss dann immer erstmal herausfinden, woher kennst du mich denn? Also was denn? Oder was mir auch sehr viel passiert ist, dass mich Leute erkennen und überhaupt nicht wissen, wo. Also ich war letztens in einem Buchladen und da ist immer ein Mann um mich rumgegangen und der kam dann zu mir und sagte, ich kenne sie. Und ich so, ja, und dann ich so, kann sein. Ja, und so, dann versuchst du jetzt rauszugehen, woher. Nee. Ich glaube, Helmstedt, der christliche Gesangskreis, da haben sie doch mitgesungen. Und der, also wirklich, ich bin schon zweimal für Chormitglieder gehalten worden und ganz häufig für irgendwas, wo mich die Leute, wo sie dachten, den kenne ich vorher. Also so wie der aussieht, Fernsehen kann es nicht sein. Also was ist das? Woher kenne ich den? Und dann kommen die seltsamsten und die skurrilsten Sachen dabei raus. Und das finde ich irgendwie dann doch sehr, sehr lustig im Nachhinein.
Ja, das glaube ich.
Absolut.
Dann machen wir aber weiter. Ich bin stolz auf.
Ich bin, ja, dann knüpfen wir da mal ran. Ich bin stolz auf die meisten Sachen, die ich in diesen letzten 30 Jahren gemacht habe. Also ich finde, da ist vieles dabei, worauf ich im Nachhinein jetzt sehr stolz sein kann. Also die Zeit im Frühstücksradio, die Mattscheibe, Schläfert, den Wichser. Also da ist schon einiges zusammengekommen, wo ich sagen kann, bin ich stolz drauf und ich bin auch relativ stolz drauf, nach 30 Jahren immer noch irgendwo aufzutauchen und zwar nicht nur mit ich werde nochmal rumgereicht, so, was bei vielen dann passiert. Ich mache solche Sachen jetzt inzwischen auch mal, weil es irgendwie nach der Zeit dann jetzt auch angemessen ist. Aber ich freue mich auch, dass ich einfach immer noch aktiv Sachen mache. Also ich schreibe noch, ich spiele noch, ich mache noch irgendwie alles, alles, was so möglich ist. Habe immer noch, versuche immer noch aktiv dabei zu sein. Und das finde ich schon ziemlich gut.
Auf jeden Fall. Und gibt es was, wo du sagst, oh, das hättest du mal lieber nicht gemacht?
Oh, da gibt's viel. Aber das ist, also ja, es gibt viel im Leben überhaupt, wo du denkst, ah, das hätt's mal lieber gelassen. Aber es hält sich in Grenzen. Also es ist nicht so schlimm. Ich habe immer versucht, Sachen zu machen, wo ich wenigstens, während ich es gemacht habe oder vorher, dran geglaubt habe, dass es hätte gut werden können. Also es gibt Dinge, also gerade wenn man so im lustigen Comedy-Medienbereich unterwegs ist, dann wird man, irgendwann kriegt man ganz, ganz viele Angebote, was man so machen könnte. Und davon sind ganz viele ganz furchtbar, aber werden gut bezahlt. So, und es gibt ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach alles machen, was man machen kann. Und viele sind ja auch nicht aus dem Bereich, dass sie alles schreiben oder so Sachen selber machen, sondern die sind halt, freuen sich auch, also ganz normal, wie es eigentlich normal ist, wenn du ein Engagement bekommst. Also jemand fragt dich und du gehst irgendwo hin. Und dann bist du halt sehr, sehr viel in Panels und in irgendwelchen Shows oder machst sowas. Aber was ich früh mitbekommen habe, ist, du kriegst das meiste Geld für die beschissensten Sendungen. Also in den 90ern noch waren wirklich, also ich habe immer für mein Geld echt gearbeitet und musste dafür arbeiten, schreiben und viel Zeit investieren. Mhm. Aber du hättest, also ich hätte sehr gutes Geld verdienen können bei Otti Fischers Anstich für das Oktoberfest. Das hatte Sat.1 und da sollte ich nur an so einem langen Tisch sitzen und Bier trinken und dann kriegt man 2-3 Mal Fragen, aber so alle Leute drumherum und alles, was da war, ich fand das so gruselig und dachte, hab damals schon die Mattscheibe gemacht und dachte, das ist eigentlich das, was ich in die Sendung nehme, da kann ich nicht hin. Habe ich abgelehnt. Dann war kurz darauf, weiß ich noch, Promi-Schiffe versenken. Da hätte ich auch sehr viel Geld bekommen. Also hätte ich wirklich richtig viel Geld, kriegst du da. Also da kannst du auch pokern, weil die dann alle, die irgendwie zu der Zeit gerade irgendwie bekannt waren oder so, da konnte man hätte man richtig viel Geld rausholen können. Da hätte ich nur in einem Schlauchboot sitzen müssen und irgendwann wäre ich versenkt worden vielleicht. Dann wäre ich aus dem Boot gefallen und sie hätten... So. Habe ich auch gesagt, irgendwie ist es nicht so. Und solche Sachen, also dafür kannst du wirklich, für solche Dinge kriegst du erschreckenderweise viel Geld. Für den Rest musst du eher arbeiten und drum kämpfen, dass du es auch machen darfst. Also weil es ist halt gar nicht so leicht, irgendwo einen Platz zu finden, wo du irgendwie was machen kannst und wo du irgendwie dich dann austoben kannst. Und das war schon immer so. Also da war einiges dann auch dabei. Ich erinnere mich an eine schlimme Sendung für Sat.1 Pro7. Damals, als ich bei Pro7 war, und da haben die den Red Nose Day gemacht, so ein Comedy-Tag, und wollten eine Richterparodie und hatten Richter Otti Fischer gemacht und hatten ganz viele Prominente zusammen und ich war da gerade auch neu und wir mussten einen Richter-Sketch spielen. Das gehört zu den schlimmsten Dingen, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Ich habe mich dabei geschämt mit Christian Tramitz. Wir haben versucht, das Buch umzuschreiben. Wir durften auch. Nur dann ging es ins Studio und man sagte, wir proben. In Wirklichkeit war es aber die Aufzeichnung. Und wir spielten verschiedene Stücke gegeneinander, weil wir hatten das, was wir umgeschrieben hatten. Die anderen hatten das alte Buch und wir spielten irgendwie gegeneinander. Und es war grauenhaft. Und danach kam der Regisseur und sagte, war doch super, prima, haben wir eigentlich im Kasten. Und danach, als das gesendet wurde, da habe ich mich wirklich sehr, sehr geschämt. Das war ganz furchtbar. Und da habe ich versucht, solche Dinge möglichst nicht mehr so oft zu machen und genauer hinzugucken. Aber das passiert ja immer mal, aber es gibt jetzt nichts, wo ich so sage, das war der größte Fehler oder das war ganz, ganz furchtbar, sondern viele so kleine Sachen, wo ich denke, oh Gott, ach, gut, wenn es schnell vergessen wird.
Aber es ist schwierig heutzutage, dank YouTube und Facebook und Instagram.
Das ist das Gute, dass das noch in der Zeit passierte, als man noch den Mantel des Schweigens schnell wieder darüber tun konnte. Heute ist es wirklich nicht mehr ganz so einfach.
Ja. Absolut. Heute wird ja alles und man kann ja alles nochmal finden.
Heute kann man alles wiederfinden. Heute muss man bei allem einfach vorsichtiger sein. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also nicht, weil man irgendwie Angst hat. Also ich habe jetzt nie Angst vor einem Shitstorm oder Angst davor, dass mich Leute irgendwie anmachen. Nur es ist halt schwierig. Man ist heute so sehr daran gewöhnt, dass du in ganz kurzen Passagen nur denkst und liest. Also das heißt, ein Satz, eine Schlagzeile, ein ganz kurzes Statement. Die meisten Dinge auf der Welt sind aber komplexer. Mhm. Und da musst du einfach mal ausholen und da musst du vielleicht ein bisschen länger reden. Da hast du kaum noch die Möglichkeit zu. Dann redest du irgendwo, es wird ein Satz herausgerissen oder ein Moment und sofort hast du mehrere Gruppen, die aufeinander stürzen. Und dann ist es sowohl, einmal willst du manchmal Leuten gar nicht, du willst Leuten nicht wehtun oder auch Leute nicht wütend oder emotional aufbringen oder wütend machen. Musst denen das aber dann vielleicht erklären, mhm, und du willst auch nicht den Applaus vielleicht von der falschen Seite kriegen, wenn du dann plötzlich was sagst und dann sagst du, ah ja, genau, das meine ich auch. Und weil es einfach zu komplex ist. Und deswegen finde ich es immer schwieriger. Also früher konntest du leichter und einfacher was reden, weil es sich nicht unbedingt danach so unkontrolliert verbreitet und vervielfältigt hat. Also da konntest du dann hast du in einer Sendung gesessen, in der Sendung hast du geredet und das haben die Leute gesehen und die haben es dann auch im Kontext mitbekommen. Aber jetzt wird alles aus dem Kontext rausgenommen und dann passieren plötzlich Dinge, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest. Und da merkt man ja, sind viele Menschen überfordert, aber auch aus gutem Grund, weil das verdammt schwer ist. Also da tappst du schnell in eine Falle, die du gar nicht gesehen hast.
Total. Also es ist ja, wenn man auf Social Media mal einen Kommentar schreibt, dann muss man ja damit rechnen auch, dass die Meinung, die man jetzt vielleicht selber kundtut, nicht so bei jedem ankommt.
Ja, es gibt halt viele Menschen, die sitzen wirklich zu Hause und wollen sich empören und wollen wütend sein oder wollen einfach meckern oder was auch immer. Und wenn man dann mit denen in Kontakt tritt, ist es echt schwer. Ich habe am Anfang auch über Facebook und über Twitter immer viel eigentlich geantwortet und so, und das jetzt versuche ich mir immer wieder auf die Finger zu klopfen und nur mal, wenn es eigentlich um eine Information oder um irgendwas Einfaches geht, aber wenn Leute irgendwie rumpöbeln oder irgendeinen Blödsinn schreiben oder dich anmachen oder sonst wie, dann juckt es einem häufig in den Fingern. Und der Fehler, den viele Prominente kennen, ist vor allem, wenn man vielleicht spät abends alleine, man hat einen getrunken, guckt doch mal ins Netz und wenn man dann anfängt zu antworten und dann irgendwas zu machen, das ist wirklich tödlich. Das ist wirklich fies, weil dann plötzlich dreht, also meistens ist es eine einzelne Meinung von Tausenden und einer schreibt, aber das trifft einen. Also das ist ja auch das Komische, eine schlechte Rezension, einer, der meckert, der bleibt dir mehr im Kopf als 20, 100 oder 1000, die sagen, super, tolle Sendung oder irgendwie sonst wie. Und dann antwortest du vielleicht darauf und dann geht erst so eine Welle los, weil dann haken sich da 2, 3 rein und dann, also das ist echt, Social Media ist ein Moloch, da muss man ganz vorsichtig sein.
Fluch und Segen zugleich, ja, willst du das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall, es hat ganz viel, ganz, ganz, ganz viel gute Seiten und ganz viel, was Spaß macht und ganz viel, was Menschen ja auch eine Kommunikation ermöglicht, die es früher noch nie gab, also auch eine ganz wichtige. Und es ist gleichzeitig der Platz, wo du die Menschen so sehr manipulieren kannst und aufhetzen kannst und so wie nirgendwo anders. Also es ist verdammt schwierig. Deswegen Themensprung, aber einer ist, ich sage das immer und bei jeder Gelegenheit, weil vielleicht hört es mal irgendeiner und greift es wirklich mal auf. Ich finde, es sollte Medienkunde als Schulfach geben und zwar als von Anfang an. Und ich verstehe es nicht, dass das nicht gemacht wird, weil wir alle Menschen haben jeden Tag mit Medien zu tun. Und zwar egal, ob es Social Media ist, ob es Handy ist, ob es Zeitung ist, ob es ein Buch ist, ob es Fernsehen ist, egal was. Aber ganz ohne kommt wirklich keiner. Also ich glaube nicht mal auf dem Himalaya hast du noch keinen Platz ohne WLAN, wo du irgendwie nichts mehr empfängst. Also das heißt, wir alle haben täglich damit zu tun und niemals bringt dir das einer bei. Also gar nicht. In der Schule wird es ignoriert. Die Kinder können mehr als die Lehrer sowieso. Also technisch, aber wie die Medien funktionieren, wie du sie auseinanderhalten kannst, wie du Fake News von echten News unterscheiden kannst, wie bestimmte Medien einfach nur funktionieren, wie du mit ihnen umgehst, das sollte man eigentlich nett und spielerisch irgendwie lernen von früh an, damit man nicht so manipuliert werden kann und damit man damit lernt, vernünftig irgendwie umzugehen. Und ich finde, das wäre in der heutigen Zeit wirklich verdammt wichtig.
Definitiv. Absolut. Uns geht es ja genauso. In der Hotelindustrie gibt es ja auch die Bewertungsportale. Ja. Und da ist der ein oder andere Gast, dem man eben mal nicht alles so gefallen hat, wie er das oder sie das sich gewünscht hat. Und zack, bumm, hat man negatives Kommentar. Und das negative Kommentar ist meistens für viele Leser gewichtiger als die vielen positiven. Und das ist für uns in der Hotellerie genauso. Also Fluch und Segen zugleich.
Genau, es ist bei Hotellerie, das ist in Restaurants, das ist aber genauso bei Rezensionen von irgendwas. Ja, klar. Dass du das, man guckt darauf und du weißt eben nicht, und dadurch, dass man jetzt inzwischen ja auch weiß, wie viel da professionell sogar gefaked wird und wie das alles funktioniert, das ist verdammt schwer. Wie manövrierst du dich da durch? Wie kannst du es so einigermaßen rausfiltern oder einigermaßen lernen, auch das zu gewichten und da eben so ein bisschen vielleicht rauszufinden, was echt oder was nicht echt ist. Ja. Das ist alles ganz, ganz schwer. Und wir sehen ja, dass da welche politischen Konsequenzen das hat, wenn man sich die Jahre mit Trump anschaut und so weiter. Also da haben wir es ja alle am eigenen Leibe, also wir jetzt aus der Ferne, aber trotzdem sehen können. Und aber auch jetzt, was jetzt allein durch die AfD, durch die ganzen eher rechtsgerichteten Propaganda Gruppen gibt, was jetzt während Corona passiert, etc., überall. Ne? Also es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, was da passiert. Und es ist wahnsinnig gefährlich, wenn man das nicht irgendwie lernt zu verstehen.
Ein bisschen. Ja. Hast du mal eine Bewertung für ein Hotel geschrieben?
Ich habe bei ein paar Hotels, wo ich Urlaub gemacht habe und wo es wirklich richtig schön war und wo man dann auch drum gebeten wird, auch meistens, also bitte, wir freuen uns sehr. Und dann habe ich auch schon Rezensionen geschrieben, aber wenig. Also ich versuche es irgendwie wenig zu, ich habe es nicht so oft gemacht, obwohl ich auch finde, man sollte es ruhig öfter tun, wenn man es kann und wenn man also es ehrlich macht, weil das ist genau der Punkt. Man macht es viel zu selten, wenn es einem wirklich richtig gut gefallen hat.
Ja.
Dann ist man einfach happy danach und ist zufrieden. Wenn man sich geärgert hat und wenn man irgendwas aufgeregt hat, ja, dann bleibt dieser Ärger länger und dann nimmt man sich auch die Zeit, sich hinzusetzen und das einfach mal zu schreiben. Habe ich auch zum Glück sehr, sehr selten gemacht. Ich glaube, nur ein oder zweimal bei einem Bringdienst, weiß ich nur, da war wirklich so schlecht, dass ich gedacht habe, das muss man schreiben, weil ich es so unverschämt schlecht fand. Das ist also wirklich, das war kaum essbar. Und da dachte ich, das musste man schreiben. Also das war das einzige Mal und ich sage, ich war nicht der Einzige. Und das war dann ganz gut zu wissen, aber da dachte ich, das war einfach nur so, ich will die Menschheit warnen. Aber ansonsten halte ich mich da auch zurück, aber ich weiß nur, von vielen auch meiner Bekannten und so, dass das, sag ich mal, dass man schneller dabei ist, dann sich aufzuregen, als wirklich mal zu schreiben, ey, das war aber richtig toll.
Definitiv. Ich glaube, es hat geklingelt.
Ich glaube auch. Ich glaube, Room Service ist da.
Ja, Room Service ist da.
Eine unserer Kategorien ist der Room Service. Und jetzt kennen wir dich ja als Gast. Und Laura, die kennst du ja auch gut, unsere Barmanagerin.
Gefällt mir doch schon mal.
Schön Gin Tonic gemacht.
Hervorragend.
Ah, so, jetzt komme ich gleich mal rum.
Sehr gut. Ich dachte schon, nur Wasser auf dem Tisch.
Nein.
Dachte ich, das ist doch, nein. Bist du schon in so einem tollen Hotel. Ne?
Aber das lassen wir uns nicht nehmen.
Herrlich, ein Gin Tonic ist eben... So, und da kommt auch Frau Merkel vorbei. Ja, das muss man vielleicht kurz erklären, dass Frau Merkel zuhört. Und schaut. Aber das müsst ihr erklären, wer Frau Merkel ist.
Ja, Frau Merkel ist unser Hund. Und Frau Merkel ist immer im Hotel mit dabei. Und da lässt sie sich natürlich auch nicht nehmen, im Podcast dabei zu sein. Und wie wir feststellen durften, hast du ja auch einen Hund.
Ich habe auch einen Hund. Und erstmal, eurer ist nämlich auch ein sehr spezieller. Nämlich
ein Cockapoo.
Was ich eben erst gelernt habe, ein Cockapoo kannte ich nicht. Dabei kann ich sonst immer meistens die meisten Leute beeindrucken mit dem Golden Doodle. Der ist zwar schon relativ bekannt, aber ganz viele Leute kennen ihn noch gar nicht. Ja. Oder haben nur vom Labradoodle gehört, was ja dann die Mischung ist zwischen eben bei uns Golden Retriever und Königspudel oder eben zwischen Labrador und Pudel. Und hier ist es halt ein Cocker Spaniel. Und auch Königspudel oder kleinerer Pudel?
Ein kleiner Pudel.
Weil hier Frau Merkel ist ja relativ, ist kleiner.
Ja.
Kleiner, als man sie aus dem Fernsehen kennt.
Keine Fußhupe, aber auch kein großer Hund.
Aber kleiner. Und unserer geht so, also unser Golden Doodle, der geht so bis zum Knie ungefähr.
Ja.
Und Frau Merkel geht so bis etwas so Wade, ne? So halbe Wade.
Ja, genau, halbe so Wade. Ungefähr. Wenn ihr reist, kommt dann Dexter mit?
Nein, meistens nicht. Außer wir versuchen immer einmal im Jahr, das haben wir uns jetzt so angewöhnt, früher sind wir an die Ostsee gefahren, jetzt versuchen wir immer so einmal im Jahr nach Sylt zu fahren und da irgendwo ein kleines Apartment oder ein kleines Häuschen oder irgend sowas zu nehmen, wo wir ihn mitnehmen können, und das ist sein Jahresurlaub. Und da freut er sich auch wie verrückt. Und das machen wir meistens so im März rum, also wenn wenig los ist und es vom Wetter her okay ist. Früher haben wir so Februar in den Ferien gemacht, wenn die Winterferien waren. Da war es dann aber schon sehr kalt oder sehr verregnet oder verschneit oder sonst wie. Und jetzt versuchen wir das so März, April zu machen, bevor es richtig voll wird. Und der liebt das. Dann rennt er da die Strände lang und ins Wasser. Und das ist für ihn das Allergeilste und das Allertollste. Ja, das und das ist dann sein Urlaub. Und ansonsten haben wir aber sehr nette Hundesitter bisher gehabt, also die für ihn, wo wir immer gesagt haben, er geht zu Oma und Opa aufs Land, weil die wirklich, die haben sich also ganz, ganz liebevoll um ein paar Hunde dann immer gekümmert, und da war das wirklich wie ihr Feriencamp. Da hat er ein paar Kumpels getroffen und dann sind die jeden Tag raus und in den Wald und spielen und so, und das war, also da war er immer ganz happy und hat sich riesig gefreut, wenn er dahin konnte. Also
dann auch das, Urlaub quasi.
Das war richtig Urlaub. Deswegen also haben wir immer dafür gesorgt, dass er auch für sich ein bisschen Urlaub hat. Und einmal im Jahr nehmen wir ihn dann richtig mit. Ansonsten ist es ja, das ist ja immer das Ding, für einen großen Hund ist es ja nicht so angenehm und auch für die Menschen nicht. Ich weiß, wir hatten ihn einmal im Hotel in, wo war denn das? In das war auch an der Nordsee irgendwo. Das komme ich gar nicht drauf. Da war ich mit meiner Frau und da haben wir ihn mitgenommen. Es war echt anstrengend, ne? Also wir hatten ihn im Zimmer, wir konnten aber in die ganzen Restaurants nicht rein. Wir konnten ihn nirgends mitnehmen. Es gab nur einen Laden, wo wir ihn mitnehmen konnten. Oben lassen, da war er noch relativ jung, war da ein bisschen riskant. Also er ist zwar total ruhig, wenn er alleine ist, aber so in einem fremden Hotel und so, das war dann schon doof. Und er war so wild, dass er, und das war alles für ihn so aufregend, dass er auch die ganze Zeit, also immer so über, er konnte sich nicht konzentrieren und gar nicht. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist für keinen wirklich schön. Also es macht keinen Spaß, dann nicht, dann lieber so getrennt und für ihn auch was Schönes machen und ihn nur eben zu seinem Urlaub da dann mit nach Sylt nehmen.
Und wenn ihr dann ohne Prost, Dexter reist, ja, Prost. Lecker.
Sehr gut.
Wenn ihr ohne Dexter reist, wo reist ihr am liebsten hin?
Also wenn ich mit, wir haben immer so zwei Arten von Reisen gemacht. Das eine ist, oder es gibt bei uns so drei Arten von Reisen. Also wir haben eine Tochter, die ist jetzt schon 22. Ich bin Stiefvater geworden und seit sie 10 ist ungefähr, sind wir dann sowohl immer zusammen verreist, wie auch ich mit meiner Frau dann mal wieder separat. Und da haben wir das immer so aufgeteilt. Und dann gleichzeitig gibt es noch als drittes auch, dass meine Frau mit unserer Tochter einmal so eine kleine Reise macht, einen Mini-Urlaub oder Städtetrips oder irgendwie so solche Geschichten. Wir versuchen eigentlich ansonsten es immer so zu machen, dass wir immer so einmal so einen Familienurlaub machen. Da waren wir zum Beispiel ein paar Mal in Amerika und sind dann nach Florida in die Universal Studios und diese Ecken, wo man ein bisschen Entertainment und so noch hat, oder nach Los Angeles mal und solche Sachen. Und ansonsten, wenn ich mit meiner Frau wiederum reise, dann versuchen wir eigentlich, also wenn es um richtigen Urlaub geht, dann geht es für mich persönlich nur um Ruhe. Dann will ich nur Ruhe.
Und Strand möchte, oder Berge?
Strand, eher Strand. Also ich mag schon sehr das Meer. Ich liebe schon sehr das Meer, weil das beruhigt mich. Und wenn man da irgendwie, wenn man aufs Meer schaut oder am Meer sitzt, finde ich das schon sehr, sehr schön. Ich liebe aber auch die Berge. Also auch da habe ich schon ganz wunderbare Urlaube erlebt und auch schon schöne Sachen gehabt. Aber eigentlich ist es immer mehr und dann so ein bisschen gucken, wo es vom Wetter her einigermaßen erträglich ist. Ich bin kein Freund von großer Hitze, aber gerne, also eben wo es trotzdem schön warm und irgendwie angenehm ist. Und zwischendurch machen wir dann eben, wenn es mal geht, so 5-Tage-Trips oder so mal Städte. London ist meine Lieblingsstadt.
Ah, da haben wir was gemeinsam.
London, da muss ich eigentlich, und sehr traurig, wir wären jetzt in London gewesen, kurz vor Weihnachten. Weil dazu muss man sagen, ich bin halt riesiger Madness-Fan. seit schon Ewigkeiten und habe die eben auch persönlich kennengelernt, weil durch den Wichser und Neues vom Wichser war ich sehr hartnäckig und wir haben es hingekriegt, dass sie dann ja zwei Songs für den Film gemacht haben. Wir haben ein Video mit ihnen gedreht. Das war eines der Highlights meines Lebens in London, in einem alten Gerichtsgebäude, ein stillgelegtes mit Madness zusammen in unseren Kostümen, mit Bastian Pastewka zusammen. Ja. Und wir haben mit denen einen ganzen Tag da zwei Videos gedreht. Das war für mich ein Highlight. Und zwar auch eine Version von Die üblichen Verdächtigen, auch noch von meinem Lieblingsfilm, von Usual
Suspects. In solchen Momenten bist du dann noch nervös oder aufgeregt oder...
Ja, definitiv, ja. Also da war es so eine Mischung, weil da musste ich ja auch arbeiten, also da musste ich ja auch funktionieren. Aber wenn ich Menschen treffe, von denen ich wirklich Fan bin, dann ist das ganz furchtbar. Ich erinnere mich an zwei Sachen. Ich würde mich auch nicht trauen, die anzusprechen. Ich gehe da auch nicht hin. Also würde ich echt mich irgendwie allein nicht trauen. Wir haben einmal, gab es ein Geburtstagsessen zu Ehren von Bud Spencer. Im früheren Balthasar am Kudamm.
Ja.
Und das hatte Christian Becker und die Red Pack, die haben mit ihm gedreht und haben zu seinem Geburtstag ein Essen gemacht. Das Essen war hauptsächlich, also Bud Spencer hatte da gar nicht so viel von, aber alle anderen. Weil da waren ja alle Kollegen, Kolleginnen, Leute, die irgendwo da gearbeitet haben, sind alle hin und alle wollten ein Foto mit Bud Spencer. Und jeder ist dahin und war nur aufgeregt wie ein kleines Kind. Weil der ist natürlich wirklich ein Held meiner Kindheit gewesen. Und ich habe dann ein Foto von ihm. Ich stehe daneben und grinse wirklich sowas von debil, wie so ein kleiner 17-Jähriger, der zum ersten Mal einem Prominenten gegenübersteht. Dann gab es auch so kleine Momente, wo man mal reden durfte. Seine Assistentin war dabei. Und dann kam ich dahin, habe dann versucht, ihm auf Englisch irgendwie zu sagen, ich bin ein größter Fan, habe alle Filme gesehen. Haben sie wie ein Wasserfall geredet. Und sie dann so, sie können mit Herrn Spencer, reden Sie lieber Deutsch. Er versteht gar kein Englisch. Versteht gar nichts auf Englisch. Aber Deutsch versteht er ein bisschen. Of course. Mr. Spencer. Es war wirklich so mega peinlich. Und es gibt so drei, vier Fotos, wo ich mich immer selber kaputt lachen muss, wenn ich die sehe. Und das andere, woran ich mich auch noch erinnere, war vier Jahren auf der Queen Mary. Da bin ich auch dreimal mitgefahren und habe da Programm gemacht, habe Lesungen gemacht und sowas. Und ich bin auch ein ganz riesen Fan mein ganzes Leben gewesen und vor allem während meiner Jugend und Kindheit, also jahrelang gab es für mich nichts anderes als mit Schirmscham und Melone, die Serie The Avengers. John Steed und Emma Peel. Und da habe ich damals Alben, habe alle Bilder gesammelt, habe Fotos vom Fernseher gemacht, habe alle Folgen mit Audiokassetten aufgenommen, bevor es Video gab und so weiter. Also bin ich wirklich totaler Fan und habe auch für die DVD-Veröffentlichung, die dann kam von Studio Kanal, weil ich mich dann wirklich mit auskenne als Experte, zusammen mit Wolfgang Barrow von GZSZ, der auch Fan ist, aber nicht ganz so schlimmer Nerd wie ich, haben wir für die Folgen dann so einen Kommentar aufgenommen. Den gibt es nur in Deutschland, dass wir jede Folge kündigen wir so mit 5 Minuten an, erklären die Besonderheiten der Folgen, bewerten die und reden da, also machen da, ist wirklich nur für Fans so ein Mega-Ding.
Ach, stark.
Also ich kenne mich da wirklich aus. Und dann gab es so Gerüchte, und ich hörte so irgendwas und irgendwie sagte, wer an Bord ist, ne? Und er hat gehört, Diana Rigg ist an Bord. Also Emma Peel. Und ich so, was? Und mein Herz blieb fast stehen. Und ich habe dann rumgehört und es stimmte, Diana Rigg war an Bord. Sie ist ja jetzt leider letztes Jahr verstorben. Und das war wirklich auch dann jetzt im Nachhinein eine letzte Gelegenheit, die es irgendwie nur gab. Und sie war da an Bord. Dame Diana Rigg war beim Captain's Dinner und so weiter. Und wer auch an Bord war Iris Berben. Mit der saßen wir am Tisch und haben sehr lustige Abende gehabt. Und die wurde zum Captain's Dinner gebeten und hat mit Diana Rigg beim Captain's Dinner gesessen. Und dann dachte ich, du, wenn es noch irgendeine Gelegenheit, ich weiß, ich bin nicht, aber ich muss einmal die Hand schütteln und Hallo sagen. Es ist so wirklich, ne, so, es muss sein. Dann gab es einen Champagnerempfang vom Kapitän und da kriegten wir auch eine Einladung. Und dann hieß es, sie soll auch vorbeikommen, weil sie sich nur so. Und dann kam sie wirklich rein und ich war im Smoking, ich war völlig durchgeschwitzt. Ich sah richtig, also auf dem Bild aus, das ist so ein furchtbares Bild, weil ich so kein Problem. Und ich habe dann gesagt, also was mache ich? Und ich habe mich nicht getraut. Und dann war Iris Berben so nett und ist zu Diana Rick gegangen und hat, weil sie mit der geredet hatte schon davor und gesagt, dass sie hier einen verrückten Fan aus Deutschland hat, der aber ihr nichts antun wird und kein Stalker ist. Und so. Ich habe gesagt, du musst irgendwelche Sätze sagen, damit sie nicht denkt, ich bin nur so ein völlig durchgeknallter, der auf sie trifft. Und dann dann wartete ich und dann wurde mir so zugenickt, dass ich zu ihr gehen konnte. Und in der gleichen Zeit, während ich da wartete, kam ein Fan von mir. Wiederum, Herr Kalkofe, kann ich mit Ihnen ein Foto machen? Und ich muss sagen, entschuldigen, jetzt gerade nicht, weil ich muss erst ein Foto mit Diana Rick machen. Danach mache ich aber gerne ein Bild mit ihr, aber jetzt bin ich gerade zu aufgeregt. Und dann bin ich erst dahin, dann habe ich 3-4 Sätze irgendeinen Schwachsinn geredet, war völlig fertig, habe ein Foto, wo ich auch sehr, sehr bescheuert daneben stehe und gucke. aber es war ein absolutes Highlight und es war wirklich, also es war ein ganz, ganz großes Gefühl, aber ich merke daran eben, wenn ich jemanden treffe, dann kann ich überhaupt nicht locker sein und gar nicht. Und ich bin deswegen auch immer, versuche ich jedenfalls immer zu allen, die zu mir kommen, wenn sie ein Foto oder ein Autogramm wollen, so nett wie möglich zu sein, weil ich finde das immer sehr mutig und echt sehr cool. Und ich mache das gerne und ich weiß auch daher, wie wichtig einem das ist, weil ich weiß, was mir das bedeutet hat. Mhm. Und ich habe auch in meiner Kindheit und Jugend habe ich Autogramme gesammelt und ganze Alben gehabt und auch geschrieben nach Amerika und habe ganz tolle Sammlungen da gehabt. Und ich weiß, wie wichtig das ist. Und deswegen versuche ich das dann den Leuten immer so eigentlich so leicht wie möglich zu machen. Ja. Und es klappt auch, außer sie sind besoffen. Das ist das Einzige, was schwierig ist. Weil Besoffene ist schwer, weil die dann auch die Grenze nicht mehr kennen und einfach nicht aufhören und dann nicht weggehen und so. Aber ansonsten mache ich das eigentlich immer sehr, sehr gerne.
Vielleicht muss ich dann mal umdenken. Bei uns ist nämlich das große Verbot, Fotos mit bekannten Persönlichkeiten zu machen. Mhm. Weil ich immer denke, wenn man in einem Hotel zu Gast ist und eine bekannte Persönlichkeit ist, dann will man ja auch, dann ist ja das Hotel der Rückzugsort. Und dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht und will das vielleicht auch gar nicht. Und deswegen ist das Mischung. So eine goldene Regel.
Es ist eine Mischung. Ich kann es absolut verstehen und finde es auch eigentlich total gut, wenn man irgendwo hinkommt und man weiß, okay, hier ist eigentlich nicht. Aber wenn jemand nett fragt oder höflich oder auch beim Personal oder so. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe da gar kein großes Problem mit. Also ich weiß, im Hotel Atlantik. Ich war im Atlantik viel früher in den 90ern.
Ja.
Weil das war das Vertragshotel von Premiere, als ich dort gearbeitet habe. Und ich mochte das Hotel Atlantik damals zu der Zeit auch wirklich richtig, richtig gerne. Ich war jetzt sehr lange nicht mehr da. Aber damals fand ich das super toll, weil es so ein mega edles Luxushotel war. 5 Sterne und Kempinski und großartig, auch mit so einem Ruf. Ja. Und trotzdem waren da die Leute sehr locker und sehr nett. An der Bar war es sehr schön. Udo Lindenberg hing da ja jeden Abend, sah man den irgendwie, gehörte ja zum Inventar, der saß immer in irgendeiner Ecke. Und da war so eine Atmosphäre, dass das einfach ganz locker war. Ich weiß, dass da auch ganz viele Künstler irgendwie eben abstiegen und dann einfach in der Bar noch was gemacht haben. Ich weiß, Supertramp, die saßen da und haben dann noch Klavier gespielt und dann noch ein kleines Minikonzert gegeben oder Beautiful South. Und die haben dann da auch gesessen und noch Musik gemacht und so. Also das war immer sehr, sehr cool. Und da weil ich da halt immer war, und da habe ich mich auch mit einigen dann immer total nett unterhalten. Und dann kriegt man mit, dass die auch Star Trek-Fans waren und ich auch. Und erzählte dann, dass ich eine Uniform hatte. Und wirklich beim letzten Dreh, weiß ich noch, hatte ich mich dann verabredet, habe ich gesagt, okay, wenn ich da bin, zum letzten Dreh, bringe ich meine Uniform mit. Und meine Sachen, und dann machen wir Fotos. Und dann bin ich um 2 Uhr nachts oder so, als nichts mehr los war, unten mit Star Trek-Uniform, Phaser hatte ich, und so, und dann haben wir da Fotos gemacht an der Rezeption mit den, die da waren. Weil es einfach nett war, und da hatte ich auch Spaß dran. Also da fand ich dann einfach lustig, und das fand ich sehr, sehr nett.
Und wenn wir jetzt gerade über Hotels reden, was ist denn, hast du ein Lieblingshotel, hast du irgendeinen Ort, oder ein Hotel, wo du sagst, boah, da gehe ich so gern hin, weil, was auch immer?
Also natürlich hier, das ist ganz klar. Mania Hotel, Kreuzberg, das ist der Schild in dem Fall. Kriege ich diesen leckeren Gin Tonic. Also es gibt so ein paar, wo ich finde, beim Hotel gibt es immer so ein paar Sachen, die wichtig sind, wenn man häufig in Hotels ist. Das eine ist, wenn man eins gut kennt und da öfter ist und wenn man arbeitstechnisch da eben auch oft hin muss, ist das sehr angenehm, weil das so ein bisschen das Gefühl von zu Hause gibt. Also das eben das, was du eben sagtest, so Geborgenheit. Das ist ja so das. Also das hat sich eben auch bei mir in den Jahren sehr geändert. Ganz früher waren Hotels irgendwie, oh, cool. Man lernt ganz viel kennen, man ist immer zu unterwegs. Dann hatte ich irgendwann wie, oh bitte, ich möchte keine Hotels mehr sehen, ich möchte mal zu Hause bleiben. Weil dann fehlt einem so diese Ruhe und diese Rückzugsmöglichkeit, die du zu Hause hast. Und irgendwann ist selbst das tollste, coolste Hotel nicht mehr super. Und wenn du auf Tour zum Beispiel bist, hast du auch nicht nur tolle und coole und schöne Hotels, sondern dann bist du auch manchmal in, naja, so Mittel, ne? Also wo es gerade so aushältst und das nicht immer so super. Aber wenn du dann so eine Mischung hast, wo du weißt, oh ja, da fühle ich mich jetzt inzwischen richtig wohl, weil ich weiß, was da alles ist. Ich weiß, wie es mir gut gehen lässt. Ich weiß, was mir da gefällt. In München, der Bayerische Hof gehört zum Beispiel wirklich dazu. Da bin ich total gern, bin ich schon lange, versuche ich immer noch ein bisschen Zeit zu haben, um entweder in eins der Restaurants zu gehen oder eine schöne Massage da zu kriegen oder so. Also da versuche ich dann immer so ein bisschen Zeit rumzukriegen. Ja. Das Atlantik früher war eben lange, aber jetzt war ich, glaube ich, schon 10 Jahre oder so nicht mehr da.
Wo haben wir es gesehen? Im Tatort.
Im Tatort. Ich hab den Tatort, habe ich 10 Minuten vom Anfang und vom Ende geguckt, weil ich mal sehen wollte, wie es Atlantik jetzt aussieht und was sich verändert hat. Ich fand den Tatort dann aber so furchtbar, dass ich es nicht ausgehalten habe.
Wer nicht, glaube ich.
Ja, und habe dann nur gedacht, okay, also es war mal interessant, das zu sehen und habe mich da gefreut. Und deswegen, ich muss das mal unbedingt mal wieder ausprobieren, wenn ich in Hamburg bin. Und aber ansonsten gibt's dann in Dresden das Kempinski finde ich toll. Mhm. Das ist auch ein wunderschönes Hotel. Da sind wir auch öfter mal so, weil das ist ja noch in einer schönen so schnell erreichbaren Strecke so von hier mal ein Wochenende Urlaub gemacht. Ja. Also vor Corona-Zeiten, da war das häufiger dann mal, dass man mehr mal schnell rauskam. Jetzt ist es ja wirklich seit 2 Jahren haben wir auch keinen richtigen Urlaub gemacht, weil es halt gar nicht wegging. Nee. Aber das sind so, glaube ich, so in Deutschland mit die schönen. Achso, nee, und dann, was ich auch noch toll fand, ist Breitenbacher Hof in Düsseldorf.
Das ist ein gebürtiger Kölner, mit Düsseldorf habe ich es nicht so. Ja.
Da bin ich auch durch Zufall. Stadt. Ich bin durch Zufall auf den Breitenbacher Hof gestoßen, weil der in der Mattscheibe eigentlich so als erwähnt wurde, aber von einem, der angeben wollte. Und ich dann durch Zufall da einmal hinkam und dann aber wirklich sehen musste, ein tolles, tolles Hotel, wo es auch Spaß macht, einfach so 2-3 Tage mal zu sein. Und das gehört jetzt auch so mit zu den Favoriten. Also das sind so die ich jetzt in Deutschland, glaube ich, nennen würde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, was ich so richtig toll fand. Aber es sind so eigentlich die ich so am liebsten. In Bremen, das Parkhotel hat mir auch noch super gut gefallen. Das ist jetzt irgendwie neu. Also welche, das sind jetzt aber auch nur so welche, wo ich sage, da würde ich auch noch mal so privat hin, um noch mal für ein Wochenende oder so, um irgendwas zu machen.
Und was ist dir in einem Hotelzimmer wichtig?
Inzwischen ist es so, also in einem Hotelzimmer, es muss gemütlich sein, das ist so das eine, man muss sich wohlfühlen, das ist das, also ein schönes Bett, also das Wichtigste ist eigentlich, ist das Schlafen, dass man da in Ruhe und gut schlafen kann. Wie gesagt, jetzt so nach vielen Jahren, früher ging man nach ganz anderen Sachen, aber so heute finde ich, dass es ein schönes, bequemes, tolles Bett ist, in dem man gut schläft und wo es ruhig ist, dass so das Licht und Temperatur und sowas alles da stimmt, dass das irgendwie schön ist. Und ich weiß heute inzwischen auch sehr ein bisschen Platz zu schätzen. Also wenn ich so einfach mich ein bisschen bewegen kann, Sachen abstellen kann, einen Schreibtisch habe, weil ich irgendwie immer was zu arbeiten habe, wenn ich da irgendwie...
Das notiere ich mir.
Wenn ich weiß, dass ich irgendwie ein bisschen... weil ich habe immer eigentlich einen Computer oder was dabei. Man muss immer irgendwie nochmal was schreiben. Das finde ich dann immer gut. Inzwischen finde ich auch sowas toll, wie wenn du eine Kaffeemaschine auf dem Zimmer hast, finde ich auch, sind so einfache Sachen, oder Musikanlage, dass du mit dem Handy Musik machen kannst. Das sind so diese kleinen Sachen. Minibar, dass du irgendwie Wasser und solche Sachen hast. Also Wasser ist eigentlich das und vielleicht ein, zwei Notgetränke, die du irgendwie noch haben kannst, aber vor allem irgendwie, dass du genügend Wasser oder irgendwie noch Sachen bekommst. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die mir inzwischen am wichtigsten im Hotel sind. Früher war es mir ganz unwichtig. Ich weiß aber auch, dass ich früher, also dass ich in meiner Kindheit war ich überhaupt nicht in Hotels. Also ich glaube nie. Das war dann, da hat man eine Ferienwohnung genommen. Oder also ich kenne, glaube ich, nur aus meiner Kindheit, wenn Urlaub, Ferienwohnung. Und Hotel war wirklich, als ich anfing zu arbeiten. Und also ich glaube, das erste Mal richtig in einem Hotel war in München 91 oder so. Also da hatte ich gerade bei FFN richtig angefangen und bekam einen Radiopreis. Da hatte ich die Mattscheibe gerade gestartet und bekam dafür einen Preis. Das goldene Kabel in Silber.
Du wirst lachen. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich habe gedacht, was ist
ein Widerspruch in sich,
das goldene Kabel in Silber. Das ist, ich glaube, das war so die erste, also laut Wikipedia war es der erste große Preis, den du gewonnen hast.
Ja, richtig. Und da habe ich mit gar nichts gerechnet zu der Zeit. Ich hatte gerade angefangen und kriegte plötzlich einen Preis. Und das war ein Preis, der war auch gerade noch ganz neu, der hieß das goldene Kabel. Und den gab es dann aber in drei Kategorien, in Gold, in Silber und in Bronze. Deswegen und ich bekam das goldene Kabel in Silber für besten Radiobeitrag. Und da ging es dann nach München und da war die Veranstaltung im damaligen Hilton. Ich glaube inzwischen das Sheraton oder weiß nicht was. Also irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr genau welches. Ich weiß nur, dass ich da echt richtig aufgeregt war, weil ich kannte Hotels und Hilton kannte ich nur aus Filmen und irgendwie, ne, also so aus der Presse. Und da war ich, dachte ich, das wird der absolute Wahnsinn. Und es war auch aufregend, aber es war nicht besonders toll. Im Nachhinein muss ich das jetzt echt sagen. Ich war da noch, die haben das noch dreimal gemacht. Ich habe nochmal mit Frühstücksradio haben wir nochmal einen Preis gewonnen. Und ich weiß nur, dass das so, aber wie aufregend das war, zu denken, du gehst so in so ein großes Hotel. Es war aber mehr so ein Business-Hotel, ne? Also es war jetzt weder, traf nichts auf das zu, was ich gerade sagte. Also es war nicht besonders gemütlich, nicht besonders luxuriös, sondern es war groß und gut. Also so, ne? Ja, war alles so da, aber das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Also so früher waren Hotels wirklich auch noch ganz was anderes, als man das heute vielleicht kennt. Und man war selten in einem Hotel zur Freude, sondern es waren meistens Menschen, die gearbeitet haben, die businessmäßig unterwegs waren und die da irgendwie geschlafen haben halt. Ja. Und es war nicht irgendwie so Wellness und oder andere Sachen. Das gab es auch damals zu der Zeit überhaupt nicht in Hotels. Also da fing das so für mich an. Und dann erinnere ich mich aber auch noch, dass ich kurz darauf irgendwie mal für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe, kurze Zeit danach. Und das war aber auch ebenso und öffentlich-rechtlich. Und die haben dann immer günstige Hotels, die irgendwo nah waren oder die sie da irgendwie kannten. Und da weiß ich, habe ich einen Entschluss gefasst, dass ich in Zukunft auf Hotels achte und dass ich vorher checke, wo ich hin muss. Weil da war ich echt in einem Hotelzimmer, wo ich dachte, das ist für mich das klassische Ding, wenn du dein Leben beenden willst.
Oh Gott.
Das war so für mich, da dachte ich, da hing auch ein Haken an der Wand. Es war wirklich oben an der Decke hing ein großer Haken, wo ich dachte, okay, da machst du das Seil ran und dann ist Schluss. Das war direkt an so einer an Bahnsteigen.
Weißt du, wie wir das nennen? Wir nennen das die kalte Abreise.
Die kalte Abreise. Aber so, ja, und dieses Hotel war, glaube ich, dafür gemacht. Vielleicht hieß es sogar so, ich weiß es nicht. Zur kalten Abreise. Aber es war wirklich, das war so deprimierend. Das war ein kleines, dunkles Zimmer mit so einem ganz schmalen 90 Zentimeter Bett da drin an irgendeiner Bahnschiene und es war düster und kein Licht, es war kalt, es war so furchtbar und ich war da für zwei Tage, um zu arbeiten und so und da drin, also da kriegte man derartig schlechte Gefühle und so depressive Vibes irgendwie, dass ich dachte, hier muss ich raus. Also das war ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich dann gesagt, so in Zukunft, ab jetzt bitte immer checken, was für ein Hotel. Nicht wieder so ein Hotel. Also schon irgendwie was Nettes, irgendwie Schönes. Muss nicht Luxus sein, aber nur angenehm. Dass man sich gemütlich, nicht umbringen möchte, ne? Ja. Ist irgendwie, das ist für mich.
Wir haben noch eine Kategorie. Und zwar nennt sich die Bitte nicht stören. Hast du eine lustige Geschichte, eine schöne Geschichte, eine gruselige Geschichte, eine Geschichte, die bei deinen Reisen geschäftlich oder privat mal geschehen ist?
Ich überlege gerade, ich weiß, dass ich, also ich erinnere mich, weil bitte nicht stören, da fällt mir nur ein, dass ich eine Geschichte hatte, wo ich noch in den 90ern oder so, wo es auch war, dass ich auch in einem großen Hotel war. Ich weiß aber nicht mehr welches, aber ungefähr in dieser Kategorie, die ich vorhin sagte, also wie ein Sheraton oder Hilton oder weiß nicht, was es war, großes, und dass dort in der Nacht um eins plötzlich im Nebenzimmer volle Lautstärke der Fernseher anging. Und zwar wirklich so laut, also als wäre man im Nebenzimmer. Dann habe ich unten bei der Rezeption angerufen und dachte nur, was ist los und was ist passiert? Weil erst habe ich an die Wand geklopft. Also weil erst gewartet, höflich gewartet. Es war aber eben, wie gesagt, nachts um eins oder so. Höflich gewartet. Dann gegengeklopft. Nicht nochmal geklopft, nochmal. Dann bin ich, weil es ja war ja genau daneben, bin ich einmal hin und habe an die Tür geklopft. Auch nicht. Weil es war wirklich so laut, also volle mega Lautstärke und Fernseher. So, dann habe ich unten Rezeption angerufen. Dann hörte ich das Klingeln von der Rezeption. Klingeln, 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 immer wieder. Nicht. Dann hörte ich klopfen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, um zu gucken, was war. Dann kamen die von der Rezeption, haben geklopft. Keine Reaktion. Inzwischen dachten wir, vielleicht ist da irgendwas Schlimmes passiert. Jemand,
ja, klar.
Irgendwie ein Herzanfall oder irgendwas Schlimmes geschehen, Unfall oder wie. Dann sind sie wieder runter, hoch und Schlüssel geholt. Aufgemacht war aber die Sperre.
Ah ja, dieser.
Ne, Kette oder Sperre, was auch immer. Ja. So, was dann dazu führte, dass sie dann mit Security-Leuten und so hochkamen, um die Tür aufzubrechen und dann richtig mit dem Schneider das Ding aufgeschnitten haben und dann rein mussten. Und das Ganze dauerte, also es war eine Stunde oder so, diese ganze Aktion. Und dann machte es Klick und kam wieder raus. Und ich weiß, was ist passiert? Und ich war jetzt ja auch neugierig. Der liegt besoffen auf dem Bett. Der war einfach so besoffen. Der hat nichts, also wirklich von Tür aufbrechen, hat die auch nicht gehört, gar nichts. Und hat dann nur gesagt, okay, und der hat dann, am nächsten Tag habe ich dann gefragt, und da sagen sie, ja, wir haben am nächsten Tag ihm das gehört, der hat nichts mitbekommen, der hat sich nur gewundert, dass die Tür aufgebrochen war, dass da irgendwie was lag und dass er dann eine spezielle Rechnung noch bekam und so, aber der war wirklich komplett dicht, aber so sehr, dass er da, dass er wirklich gar nichts mitbekommt. Das ist mir einmal passiert. Und einmal in einem großen Hotel, in London war es jetzt sogar, als ich das letzte Mal vor 2 Jahren oder so da war mit meiner Frau, da haben wir mitten in der Nacht um 3:30 Feueralarm gehabt und mussten dann mit Feueralarm raus. Mussten raus auf die Straße, standen da alle Leute mit Bademänteln und so weiter, sind dann wieder durch die Halle zurück und es war nur Fehlalarm, weil die eine Umstellung im Feueralarmsystem hatten und am nächsten Tag das gleiche nochmal, allerdings am frühen Abend, da hatten wir noch Glück und dann nicht und das war, ja, die hatten das jeden Tag quasi irgendwie da und haben aber auch gar nichts mehr gesagt, das war da so wie, das ist auch nicht so schön.
Aber das ist wirklich schlimm, also wenn man einen Feueralarm hat im Hotel und dann tatsächlich ein Fehlalarm stellt sich erst im Nachhinein raus. Aber man muss ja trotzdem für die Gäste da sein, aber die Gäste müssen trotzdem aus dem Hotel, weil es könnte ja sein, dass es brennt. Das sind die schlimmsten Momente für uns, weil man im Zwiespalt ist. Ja. Auf der einen Seite sagt man, ja gut, ich sorge für eure Sicherheit. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, es ist kalt, es ist nachts um 2, Entschuldigung, klar. Ne? Aber das ist so schlimm. Aber ja, es passiert. Ja, also da haben wir auch schon einiges gehabt.
Und das Einzige, was mir noch einfällt, wo ich auch noch mal war, wo es wirklich sehr laut und sehr schwierig für ein paar Tage war, war auch in Hamburg damals, auch im Atlantik. Da hatte ich mein Zimmer, was ich eigentlich immer hatte. Und mir gegenüber wohnten die Rolling Stones.
Ja.
Oh. Das ist auch nicht so easy. Nee. Aber und zwar, also es war wirklich der ganze Gang, die hatten den ganzen Gang, also den ganzen gegenüberliegenden Gang mit den Suiten irgendwie gemietet. Ich hatte ein ganz normales Zimmer, was aber genau gegenüber war. Und es ist aber nicht so, dass man da denkt, boah, da ist da den ganzen Tag die Party. Nee, das war die Familie. Die Familien und die ganze Entourage, die sie hatten. Also das waren, die hatten unzählig viele Leute und Kinder. Und zwar, die haben der ganze Flur wurde bespielt. Da waren immer, die Türen waren alle auf und so. Also man hat, ich bin mit Mick Jagger am Ende im Fahrstuhl gefahren einmal. Sehr das war gut. Aber alles. Aber da habe ich mich nicht getraut zu fahren, weil der hatte so viele Bodyguards irgendwie um sich herum. Die haben gespielt in Bremen. Und in Hamburg, glaube ich, oder noch irgendwo. Und ich weiß, in Bremen war ich sogar bei dem Konzert. Und da haben sie gewohnt für eine Woche oder so dann dazwischen.
Ja, ich habe für die Rolling Stones durfte ich tatsächlich in einem Hotel in London, in dem ich gearbeitet habe, auch mal Butler sein. Und das Faszinierende war, dass die die haben sich nicht an die Zeitzonen angepasst. Das war für uns Hotelleute natürlich super anstrengend, ne? Weil wir gegen den gegen die europäische Zeit arbeiten mussten. Aber das war schon faszinierend und das ist schon besonders gewesen, das muss man schon sagen. Ja, aber alle super lieb. Und tatsächlich ist es nicht so, wie der Ruf voreilt. Also es wird sehr viel Tee getrunken.
Ja, ich glaube, die meisten
sind sehr gesund ernährt.
Das ist nicht mehr so. Also das war früher so. Nee, das ist dann eher, total. Das sind eher die Leute drumherum. Also die Freunde, die Familie und die sie da alle mit haben. Ja.
Die Listen sind ewig lang, egal wer kommt. Also man denkt immer um Gottes Willen, aber man weiß am Schluss, dass eigentlich der eigentliche Star gar nichts von der Liste braucht,
der Star sondern es sind dann die Leute drumherum. Einmal gesagt, ach, ich esse gerne Bananen.
Ja.
Und weil er es einmal gesagt hat, wird es immer wieder gebracht und immer wieder in die Liste reingeschrieben. Und letzten Endes sagen die Leute dann, warum habe ich denn schon wieder Bananen auf dem Zimmer?
Ja, das sind aber so die alten Klassiker.
Ja, total.
Und andererseits ist es ja auch schön, wenn man dann merkt, so im Hotel, die denken daran, die machen da irgendwie wieder was. Aber manchmal weiß man wirklich gar nicht, warum. Und dann weiß man, warum kriege ich das immer? Und ich habe gar keine Ahnung, wieso.
Irgendwann mal gesagt.
Da muss man auch sehr vorsichtig sein, was man da sagt.
Wenn wir zum Thema Reisen zurückkommen, hast du einen Lifehack, den du mit den HörerInnen teilen möchtest? Wo du sagst, Mensch, das ist ein super Trick, da kommt man an das und das ran oder das macht das Reisen einfacher oder... Ich würde ja sagen, seid immer nett zum Hotelpersonal und besonders zur Rezeption.
Ja.
Ne? Das ist so mein Lifehack.
Ja, also so als Tipps würde ich eigentlich auch nur sagen, ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, also dass man sich mit dem Personal gut versteht, was einfach da ist, weil mit denen hat man ja auch die ganze Zeit zu tun und das ist eigentlich auch so die Erfahrung gewesen, dass wenn man, also deswegen habe ich ja erzählt, auch mit denen habe ich mich eigentlich immer gut versucht zu verstehen und mich mit denen nett unterhalten, wenn man merkt, dass die das auch dürfen und wollen.
Ja.
Das ist ja auch da manchmal. Es gibt ja auch Hotels, gerade bei den Luxushotels ist es ja oft, dass man so eine sehr distanzierte Betreuung hat, die ich gar nicht so gerne mag. Also deswegen, das fand ich eben da immer damals im Atlantik eben deswegen so nett, weil man da so ein bisschen lockerer war. So. Und ich mag das eigentlich auch, wenn man da einfach so ein bisschen netter und lockerer ist. Also ich finde so diesen super Luxus, also wo so getan wird, wie wir sind hier, ne, ganz aristokratisch, britisch oder irgendwie sonst was, finde ich jetzt gar nicht so super. Mhm. Und damit mit den Menschen einfach nett umgehen und zu denen nett sein, finde ich, ist immer ganz wichtig. Und sonst weiß ich gar nicht. Also ich glaube, was ich bisher mitbekommen habe, wenn man nett ist, dann kriegt man vielleicht auch irgendwo mal was Nettes oder ein Upgrade oder irgendwie so. Und nicht, wenn man irgendwie rummotzt oder sowas. Wenn es einem mal gar nicht gefällt, dann ruhig nochmal nachfragen. Das habe ich mir auch nach langer Zeit mal erst getraut. Also so, wenn ich wirklich so merkte, hat man ja manchmal. Man kommt dann vielleicht ins Zimmer und sagt, das gefällt mir jetzt aus irgendeinem Grund gar nicht. Irgendetwas stört mich hier oder ich habe noch was vor, weil ich, also bei mir ist es häufig dann wie, ich muss noch was arbeiten, mir fehlt ein Tisch oder irgendwie solche Sachen. Dann habe ich mich früher da lieber drüber geärgert und habe mich nicht getraut. Aber wenn man da nett fragt, ist das, glaube ich, okay. Wenn es dann nicht klappt, klappt es nicht. Dann ist es auch okay, ne? Aber ich glaube, das geht auch.
Und das hast du schön gesagt, weil es ja oft ist, gar nicht nur im Hotel, man regt sich über Dinge auf, aber ändert gar nichts. Also das ist so der Klassiker.
Ja. Und weil man so immer denkt, man will jetzt keinen Ärger machen, man möchte jetzt nicht stören oder so, aber ich finde, da kann man ruhig so bei Kleinigkeiten kann man das ruhig machen.
Definitiv.
Dann ist das in Ordnung. Und nee, ansonsten, also ich habe nicht jetzt irgendwie, die meisten Buchungen und so macht auch eigentlich meine Frau, die ist total, die liebt das auch. Die hat auch mal das mal studiert und in die Richtung und die macht eigentlich immer unsere Reisen und die macht die super. Und deswegen kümmere ich mich da immer gar nicht so groß drum. Und wir gucken, ja, und inzwischen ist es auch so, wir gucken jetzt eigentlich, aber das ist jetzt auch eben wichtig geworden, wir gucken hauptsächlich nach schönen Hotels. Also mir persönlich ist gar nicht so sehr das Land oder der jetzt wichtig, an welchem Strand ich oder so bin, sondern ich sage immer, ich möchte einfach nur ein schönes Hotel, also weil da sind wir, da möchte ich mich wohlfühlen. Und ich bin jetzt nicht mehr jemand, der die ganze Zeit rumreisen will, weil wie gesagt, im Urlaub möchte ich eigentlich nur Ruhe haben, weil ich reise die ganze Zeit rum und ich habe die ganze Zeit zu tun. Und ich freue mich, wenn ich einfach ein paar Tage mich nur entspannen kann, irgendwo am Pool liegen kann, Wellness machen kann, schön essen gehe und mir um keine anderen Sachen Gedanken machen muss und so. Und deswegen ist für mich dann immer das Hotel das Wichtigste. Mhm. Und da suchen wir auch dann lange. Und da gucke ich dann auch öfter drauf. Also meine Frau ist mehr so für die ganze Organisation. Die macht dann immer eine Auswahl an Hotels. Und bei den Hotels, da mache ich dann nochmal wieder die nächste Entscheidung mit oder gucke die schönsten an, weil ich mich da noch ein bisschen besser auskenne und noch finde, guck mal, und da ist nämlich diese, weil ich so, na, welche Restaurants, was ist da, wie sieht der Wellnessbereich aus? Was können wir da, ne? Weil das ist mir jetzt echt inzwischen extrem wichtig geworden. Also, weil das ist irgendwann eben, wie ich ja schon vorhin auch mehrfach sagte, am Anfang ist es aufregend, in Hotels zu sein, da möchte man was erleben, da denkt man, oh, toll, ich lerne auch so viel Städte kennen und so. Dabei merkt man dann später, was du von der Stadt kennengelernt hast, war vielleicht, du bist einmal durchgefahren oder warst am Bahnhof oder am Flughafen und mehr hast du gar nicht, weil eigentlich macht man da einen Job und dann geht's wieder zurück. Und inzwischen habe ich mir zwei Dinge da halt angewöhnt. Zeit drumherum zu haben. Also das erste ist, früher war es immer hin ins Hotel oder so, wenn überhaupt, dann dahin, du machst die Sache, dann schläfst, dann geht es auch sofort frühestens wieder zurück. Versuche ich nicht mehr, weil ich eben gesehen habe, ich kriege halt nichts von dem mit. Ich bin immer in Hektik und habe gar keinen Spaß mehr irgendwann daran. Und deswegen versuche ich jetzt eigentlich fast immer, wenn ich so weiß, boah, ich muss zum Beispiel nach München oder ich muss nach Köln oder so, dann überlege ich, fahre ich vielleicht einen Abend früher oder fliege einen Abend früher oder was mache ich und oder hänge ich noch einen dran? Treffe ich da noch irgendwen? Komme ich so früh, dass ich noch irgendwie in den Wellnessbereich kann, dass ich da noch irgendwo ein nettes Restaurant finde oder sonst wie? Weil dann erinnere ich mich da auch gern dran und dann habe ich da auch Spaß dran gehabt. Ja, und dann versuche ich mir lieber, also das, ich glaube, der größte Luxus dann, irgendwann wird Zeit. Also weil die ganze Zeit, ansonsten ist man immer in der Hektik und das bin ich eben noch von früher gewohnt und darauf habe ich jetzt irgendwie heute nicht mehr so die Lust. Deswegen sage ich dann, nee, heute mache ich lieber, hänge wir so ein bisschen Zeit vorne und hinten ran, um es dann ein bisschen angenehm auch für mich zu haben.
Ja klar. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt in München sind. Da kennst du dich ja relativ gut aus. So ein bisschen. zumindest wissen wir ja schon mal, in welches Hotel du gehst. Aber was machst du denn noch so? Hast du irgendwelche Empfehlungen, Restaurants, irgendwas, was man erleben muss?
Da muss ich jetzt mal nachdenken. Auch jetzt für München oder was?
Wenn du eine andere Stadt nehmen möchtest, gerne.
Also München, eigentlich ist es immer so, dass ich dann ja auch gucke, wo führt einen jemand hin, der dort wohnt. Mhm. Also was findest du da? Ne? Also dann im Hotel ist einmal schön, aber ansonsten freue ich mich immer, was einem vorgeschlagen wird. Was ich aber in München, einen Ort, den ich wirklich, an den ich mich erinnere, dass der besonders war, das Little London. Das ist ein Restaurant und eine Bar, also alles, und zwar deswegen ist es besonders, weil wir jetzt ja hier gerade den Gin Tonic trinken. Da bin ich zum Gin-Fan geworden, vor 3 Jahren oder 4 Jahren ungefähr. Ich habe vorher gar keinen Gin getrunken. Fand ich langweilig eher so, was du so immer in der Minibar bekommst und so, ne? War nie so meins. Und das war ein Restaurant und eine Bar, wirklich wie klein London, also es ist aufgemacht wie ein feines Restaurant in London, so von mit die Tapeten und die Bilder, die an der Wand hängen. Das hat also so einen total britischen Touch und da ich nun mal London so liebe, fand ich das schon mal toll. Dann ist vorne ein Bereich mit einer ganz riesigen Bar und noch mit so einem, einfach nur ein Bar- und Lounge-Bereich. Und die Bar hat 170 Gin-Sorten. Und die sagten, ihre Hauptsachen, was sie, also wo ihre Spezialitäten sind, Fleisch, Rotwein und Gin. Und ich so, ja, Fleisch, Rotwein, alles fein, aber Gin interessiert mich gar nicht so. Und die, ah, wir haben 170 Sorten. Und so sage ich, ja gut, aber was soll denn da so besonders dran sein? Und dann kriegte ich das erste Mal richtig Gin in einem großen Glas mit großem Eiswürfel und mit Himbeere und Minze und so dabei. Und es war so ein fruchtig, hatte ich mich entschieden und hatte einen so einen bärigen. Und dachte, wow, das ist Gin? Ich kenne doch nur dieses kleine Zeug da irgendwie aus der Minibar dahin, was man sich so irgendwie reinschüttet. Sag ich, das ist ja toll. Und dann habe ich gleich noch mehr probiert. Und dann bin ich noch vorne an die Bar und habe mir das angeschaut. Und hatte kurz danach hatte ich Geburtstag und habe mir nur Gin gewünscht. Und hatte dann schnell eine kleine Range von verschiedenen Sorten. Und seitdem bin ich so, da bin ich wirklich zum Fan geworden und habe jetzt immer eine kleine Auswahl verschiedener Gin-Sorten da. Und deswegen auch hier an der Bar war ja auch das Erste irgendwie, dass ich immer erstmal hingehe, was für Gin-Sorten habt ihr hier? Und dann probiere ich die erstmal wieder aus und irgendwelche Cocktails damit, aber auch pur und so. Und dann geht es erstmal immer sofort hin. Und seitdem, da bin ich zum Gin-Fan geworden.
Da müssen Little wir mal London, hin. Littenland, ja. Ich habe es nie, also.
Ist auch nicht so bekannt. Ich war auch wirklich nur einmal da. Ich wollte immer wieder dahin und versuche es seitdem immer wieder und schaffe es irgendwie, aber gar nicht.
Und was machst du in London? So in London? Klassisch? Also gibt es irgendwas, was du immer in London machst?
Also in London gibt es ein paar Sachen, die irgendwie immer die fest zum Programm gehören. Also das eine ist erstens, ich versuche immer ein Madness-Konzert zu machen, weil die spielen halt da auch wirklich viel. Die sind auch im September, wenn alles gut geht, bei uns hier in Berlin. Schon seit 2 Jahren verschoben durch Corona halt. Jetzt hoffen wir mal, dass es vielleicht dieses Jahr ja doch irgendwie mal wieder funktioniert. Ansonsten versuche ich immer einmal im Jahr, sie wenigstens zu sehen. Im Sommer oder im Winter. Manchmal machen sie so Open-Air-Geschichten oder eben immer eine Weihnachtstour. Dann gehört das dazu. Dann versuche ich mindestens einmal irgendein Musical zu machen, weil es gibt wirklich super tolle Musicals. Ja. Ich bin jetzt gar nicht der riesen Musical-Fan, aber in London ist das großartig, weil da gibt das so tolle Musicals. Ja. Die, also jetzt zum Beispiel gibt es eins von Zurück in die Zukunft, so Back to the Future Musical. Da gab es Frankenstein Junior als Musical, da gab es The Producers, habe ich da gesehen, und ein Zorro Musical und weiß nicht. Also da gibt es also auch Sachen, die anders sind. The Book of Mormon ist fantastisch. Also das ist nicht so nur das Klassische, was man von hier kennt, weil hier nach Deutschland kommen meistens so die ganz familienfreundlichen, die mehr so auf das weibliche Publikum auch abgezielt sind und so. Aber in London ist das richtig geil. Wenn es geht, auch vielleicht noch einmal Theater. Also, weil da hat man in London auch so wahnsinnige Möglichkeiten, wirklich Superstars auf der Bühne zu sehen und ganz tolle Theaterproduktion. Dann Restaurants natürlich auch, aber vorher, ach so, ganz wichtig ist eigentlich vielleicht das Landenei nochmal, das macht einfach nur Spaß, die Champagner-Tour, da kann man eine machen, die kann man vorher buchen mit einem Glas Champagner vorweg und auch während der Fahrt. Da wird man begleitet dahin. Es war auch gar nicht so viel teurer. Also da gibt es immer gute Angebote oder so. Mhm. Da geht man erst in so eine Champagner-Lounge, bekommt ein Glas und dann geht man mit und dann wird noch einmal während der Fahrt, die ja so 20 Minuten oder irgendwas geht, 25 Minuten, wird dann nochmal Champagner ausgeschenkt. Das macht richtig, richtig Spaß. Und gleich daneben, also am gleichen Platz, gibt es die Speedboat-Fahrt auf der Themse. Und die kann ich auch jedem empfehlen. Das machen wir auch fast jedes Mal. Da fährt man mit dem Speedboat eben die Themse entlang, erst so ganz ruhig. Und weil es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung bis zu einem bestimmten Teil und dann wird aufgedreht und dann wird, man hat Musik auch so dabei, dann kommt das James-Bond-Thema und dann geht es zum James-Bond-Thema mit Vollspeed und dann machen die wirklich rum, rum und drehen auf der wirklich und man denkt, man fällt raus und das Wasser spritzt, das ist super geil. Und zurück ist dann wieder ruhig und mit so einer kleinen Führung, dann wird einem noch ganz viel über London erzählt. Das macht wahnsinnig Spaß. Eine Speedbootfahrt auf der Themse kann ich jedem absolut empfehlen. Das sollte man machen.
Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das haben wir noch nie gemacht.
Nee. Ich habe die immer gesehen. Ich habe in Canary Wharf gewohnt und da ist, glaube ich, der Drehpunkt.
Ja, genau. Da drehen die dann immer. Und das macht wirklich Spaß. Und das einmal koppeln. Also man muss das buchen. Also es wäre immer besser, als vorher zu buchen. Deswegen Champagner-Tour auf dem Landenei oder Coca-Cola-Ei oder wie es ja jetzt heißt irgendwie, aber Landenei, also das Landenei. Und dann unten genau daneben ist die Speedboat-Fahrt. Und das ist, finde ich, immer das Coolste, das immer irgendwie in London zu machen. Und dann auch so ein paar Restaurants oder so, die Spaß machen. Das Hakkasan ist da irgendwie, ja. das ist super. Ja. Und sonst mal gucken, wo man irgendwie was findet. Und ein bisschen zum Shoppen, so durch die, einfach nur da langlaufen. Ich finde, durch London durch die Straßen laufen, ja, ist einfach herrlich. So wunderschön. Ja. Also da gibt es so viel Tolles.
Ich habe so große Sehnsucht. Ich habe dort auch lange gelebt. Also was heißt lange, aber doch fast 3 Jahre. Und als ich damals weggezogen bin, war ich jedes Jahr in London. Und wir waren die letzten 3 Jahre nicht. Und ich habe so große Sehnsucht.
Ja, ich auch. Und wir waren eben auch das letzte Mal vor Weihnachten vor 2 Jahren. Also noch, also vor, in dem Jahr vor Corona. Da waren wir das letzte Mal Weihnachten da. Und seitdem wollten wir, und wir hatten jetzt im Sommer, waren wir ja alle guter Hoffnung, es würde besser. Ja. Da hatten wir das deswegen geplant, war schon fest eingeplant. Und und dann kurz vorher war leider wieder alles vorbei. Mhm. Hat leider nicht geklappt. Jetzt hoffe ich vielleicht Sommer. Also mal sehen, wie es im Sommer ist.
Hoffentlich,
ja. Und da gibt es dann eben auch das Spiel, spielt Matt das auch nochmal wieder, eben Open Air, dass ich es dann vielleicht schaffe und dass wir ein paar schöne Tage im Sommer, weil das macht auch wahnsinnig Spaß in London.
Ja.
Das ist auch toll, wenn man draußen sitzen kann und da ein bisschen was machen kann, das ist echt wunderbar. Ja, sobald wie es geht. Aber ich bin auch seit den 90ern, weil das erste Mal, glaube ich, als ich da war, war 92, als Madness sich wiedergefunden haben. Die hatten sich nämlich getrennt und ich hatte sie nie live gesehen. Und damals hatte ich mir geschworen, wenn sie nochmal irgendwann spielen und doch wieder zusammenkommen, dann fahre ich hin, egal wo auf der Welt. Und ich hatte gerade beim Radio angefangen, bei FFN damals in Niedersachsen. Und dann kam wirklich, dass sie sagten, ja, wir machen für ein Event, kommen sie nochmal zusammen. Im Finsbury Park. Und da habe ich gesagt, da muss ich hin. Und dann wurden 2 Abende draus, weil das so schnell ausverkauft war. Mhm. Und ich war beide Abende da, und zwar einen Abend über den Sender, weil ich habe dann einen kleinen Bericht noch gemacht. Und den zweiten habe ich mir dann besorgt und war beide Tage da. Und das war das größte Erlebnis, was ich hatte. Und in London war ich halt verliebt. Und seitdem geht es jedes Jahr mindestens einmal oder zweimal nach London.
Ja. Es ist einfach eine schöne Stadt.
Es ist einfach, ist wirklich, finde ich, also von den Städten her die schönste, auch weit schöner als New York oder so, weil definitiv. Es kann, finde ich, nicht mithalten. Und auch schöner als Paris. Paris ist auch schön, aber da sind auch so viele Franzosen. Die sprechen dann auch Französisch. Nein, die sprechen Französisch. Das finde ich einfach für mich schwierig, weil man mit Englisch nicht so gut durchkommt. Ich habe zwar Fremdsprachenkorrespondent Französisch gelernt, aber ich kann kein Französisch sprechen. Das war nur, habe ich nur 1,5 Jahre gelernt. Ich hatte Latein in der Schule und habe das da nie weiter gelernt. Deswegen ist das, finde ich, das immer so ein bisschen schwierig. Und London ist einfach, da kommt nichts mit.
Nee,
also das kann ich jedem empfehlen.
Philipp hat da ja auch gelebt und wir haben ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich hatte wirklich eine grandiose Zeit und Philipp hatte...
Zur Olympiade da.
Ich war zur Olympiade da.
Glaube ich, auch nochmal...
Und hatte beruflich auch super, es war super erfolgreich, es hat alles Spaß gemacht, alles drumherum. Und bei Philipp war es die Wirtschaftskrise.
Weltwirtschaftskrise und genau da haben wir ein 5-Sterne-Hotel eröffnet. War nicht die beste Zeit.
Okay, ja.
Deswegen habe ich so... Aber ich, also faszinierend, fasziniere mich immer heute noch. Ich sage immer, das Faszinierendste an London war, wenn man morgens mit der U-Bahn reingefahren ist und die ganzen Damen ihre Turnschuhe ausgezogen haben, auf der Rolltreppe und die High Heels angezogen haben. Das hat mich fasziniert. Wie geht das? Also wie können die nur so wandelbar? Und dann ihre Schuhe in die Tasche und abends das Spiel wieder rum, High Heels aus und dann wieder die
Schuhe. Ja, das ist so eine Lässigkeit, die haben. Ne? Das ist auch voll. So irre, wenn man da, also vor allem, als ich dann immer zu den Konzerten da war und zur Weihnachtszeit, wie die dann bei klirrender Kälte in T-Shirts auch da stehen und draußen und beim Bier trinken und weiß nicht was. Und die sind einfach, die haben halt einfach so eine Coolness. Ne? Und
total.
Und auch dabei so eine gewisse Ironie, also die ich halt sehr mag. Sie können auch sehr prollig sein und sie können auch sehr schnell sehr besoffen sein und all das ist natürlich auch. Aber das können wir auch.
Ja.
Und andere, aber was ich eben an den Engländern da mag, ist, dass sie das alles irgendwie so ein bisschen immer mit Humor nehmen und einfach sehr viel lässiger und cooler und witziger dann sind als die Amerikaner zum Beispiel, also die alle so das so mega ernst nehmen inzwischen mit allen Beschränkungen. Und das letzte Mal, die letzten Male in Amerika, als ich da war, habe ich mich echt nicht mehr wohlgefühlt, weil man sich immer das Gefühl hat, man macht irgendwas falsch.
Mhm.
Also man denkt immer, irgendwas passiert gleich. Irgendwer kommt und so und sagt, Sir, denkst du, irgendwas macht man immer. Man muss auf so viel achten, was irgendwie aus irgendeinem Grund nicht erlaubt ist. Oder die machen genau um den Punkt die Tür zu oder die sagen es einem nicht. Und also es ist nicht mehr so, dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer hat man in Amerika heute wirklich nicht mehr so. Das hat man dann eher schon.
Warst du deine Lieblingsstadt in Amerika gewesen? Mhm. Oder Gegend?
Nee, eher gar nicht so. Ich weiß, dass ich einmal vor langer, langer Zeit war ich mal in San Francisco und da möchte ich unbedingt nochmal hin, weil ich das toll fand und da gern nochmal hin möchte. New York fand ich okay. Da haben wir dann am Ende wenigstens auch mal ein schönes Hotel gefunden. Da waren wir ein bisschen außerhalb, also nicht in der City, also nicht wirklich da im Kern von Manhattan, weil da sind die Hotels halt alle unfassbar teuer und die Zimmer sind winzig klein. Und also das fand ich echt nicht schön. Da hatten wir nie irgendwas Schönes. Wir waren dann im Ritz, was außerhalb ist, was dort ist, wo jetzt das World Trade Center war und das jetzt das One Trail ist. Da ist ein Ritz, das ist sehr hübsch gewesen. Das war wirklich nett. War nicht so mega überteuert. Sehr angenehm, sehr schön und was da toll war, auch hübsche Zimmer und da habe ich einfach nur sehr genossen, da erinnere ich mich dran, dass ich auf dem Bett lag und auf die Freiheitsstatue guckte. Also da konntest du
das liegen, Luxus.
Hattest Fenster auf, hat ein großes Fenster, aber auch mit einem Fernrohr, also mit einem Teleskop, was da stand, dass du dir die Freiheitsstatue angucken konntest. Und da dachte ich so, boah, viel cooler als jetzt hier durch die Stadt zu laufen, wo es irgendwie mal, das Wetter war nicht so super und alles und dachte immer so, wo es so hektisch und so laut halt immer war die meiste Zeit, habe ich das einfach mal genossen, mich so eine halbe Stunde aufs Bett zu legen und mir die Freiheitsstatue anzugucken und so rauszuschauen und dachte, das finde ich jetzt mal, das finde ich echt cool. Und das fand ich viel, viel netter als irgendwas jetzt so mitten im Zentrum, wo es wo zwar mehr Leben dann ist, aber wie gesagt, wenn man ein bisschen älter ist, dann muss man da auch nicht mehr jetzt nur die ganze Zeit rund um die Uhr die Party haben. Und da fand ich es echt gut. Also da so, wenn man ein kleines bisschen aus dem Kern rausgeht, kann man, glaube ich, viel schönere und nettere Hotelplätze und so finden.
Ja, wir waren im Sommer vor Corona in New York.
Ja.
Und wir haben geguckt, was so das hipste Hotel ist, weil wir natürlich auch so für uns das Reisen Vergnügen, aber auch irgendwie immer ein bisschen Arbeit und Fortbildung. Und wir sind in einem Hotel, das ist so das Angesagteste gewesen da. Und wir haben also auch unheimlich viel Geld bezahlt. Und wir kamen an, die Zimmer waren, wie du es eben schon gesagt hast, so winzig, dass wir gesagt haben, Wahnsinn. Also da wollen wir in Berlin mal hin mit unseren Zimmern so viel Geld verdienen.
Ja.
Ich glaube, das werden wir nie schaffen.
Nein. Ja, außerdem fehlt uns da die fancy Rolltreppe, wo man Instagram
so ja, gut, das machen
kann. Und es war wirklich, ich weiß auch, in dem einen Hotel, wo wir waren, und das war nicht billig, aber es war noch gerade so, und es war auch 5 Sterne und irgendwie da. Und das Zimmer war so klein, es war nicht mal ein Kleiderschrank oder sowas drin. Und wir hatten, also, und es war aber auch kein Platz, wo man den Koffer hätte hinlegen können, um reinzugreifen oder so. Es war einfach so winzig. Also man konnte nur rein bis zum Bett, ins Bett springen und wieder irgendwie raus. Und das war schon ein Luxusding. Und da dachte ich so, nee, das war nicht meins. Also das hat mir nicht gefallen. Deswegen lieber so ein bisschen raus. Und das war echt nicht so.
Und in L.A. warst du auch, hast du gesagt, ne?
Da war ich auch.
L.A.? Weil das ist ja, da spalten sich die Meinungen. Also das ist so unsere Erfahrung. Viele Freunde sagen, L.A. war super. Die anderen sagen, L.A. kannst du dir sparen.
Ich fand es schön, da zu sein, aber ich muss nicht unbedingt nochmal hin, sagen wir es mal so.
Okay.
Ich fand es ganz, es war nett, es hat immer auch Spaß gemacht. Naja, so für mich als Filmfan natürlich mal so da den Boulevard lang zu laufen und sich das anzugucken und das Chinese Theater und so und das alles einmal zu sehen. Aber es ist dann ja auch, wenn da nichts los ist, auch nicht so spektakulär, wie man denkt.
Ja.
Dann waren wir da auch in den Universal Studios. Aber da finde ich die in Florida schöner. Da haben sie, die sind doppelt so groß. Da ist einfach viel mehr. Da haben sie 2 ja auch. Und da ist viel, viel mehr. Deswegen kann ich, wenn die empfehlen. Die mag ich allerdings sehr gern. Da bin ich auch immer. Ich fahre alles da. Immer vor allem. Ja. Also ich bin mehr gefahren als unsere Tochter. Weil ich mache da wirklich alles dann mit.
Ja.
Und das sind ja alles so Filmrides. Ne?
Ja, ja.
Spider-Man liebe ich halt auch. Ich bin auch Spider-Man-Fan. Und dann war ich im Spider-Man-Ride und so. Das ist schon toll. Also das macht echt Spaß.
Hast du den neuen Spider-Man schon gesehen?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich war gestern drin. Ja, ich war in der Pressevorführung, die war morgens, ich bin kein Frühaufsteher, weil ich immer nachts arbeite, und dafür habe ich echt den Wecker mir um 7 oder 7:30 gestellt, weil die war um 9:30 früh, da bin ich sonst nie aus dem Haus, aber bin ich echt hin, um den gleich zu sehen, bevor irgendwer spoilern konnte. Ja. Und damit war ich gleich ganz früh dabei und war echt begeistert. Echt Spaß dran gehabt.
Ja, ich muss auch sagen, ich war gestern auch mit gemischten Gefühlen hin, weil man war so, mal gucken, wie das jetzt. Und ich finde Wahnsinn, was Disney generell aus Marvel gemacht hat.
Absolut. Die
haben sich ja absolut alles offen gehalten, was man sich aufhalten kann.
Es ist genau das geworden, was man sich als, also was ich als Kind mir immer erträumt hätte. Und ich war ein großer ja. Comic-Freak schon eben sehr früh und habe eben auch für alles von Marvel damals gelesen, rauf und runter. Und habe immer, also sowas habe ich mir wirklich erträumt. Ne? Und es gab ja nichts. Und als dann irgendwie dann um die 2000er herum eben der erste Spider-Man kam, das war schon ein Riesenerlebnis, weil da war das schon, dass ich dachte, zum ersten Mal so, wie du es dir vorstellst, also wenn du es mit Menschen wirklich machen würdest, so. Und was inzwischen möglich ist, ist erstmal Wahnsinn, aber wenn dann die Geschichte und der Film nicht stimmt, ist es ja auch wurscht. Also inzwischen gibt es ja auch 1000 Filme, die einfach nur langweilig sind und keinen Spaß machen. Aber ich finde eben auch, dass Marvel es geschafft hat, in diesem Universum alles richtig zu machen irgendwie in den letzten Jahren. Also alles, was im Marvel-Universum da so passiert ist, da gab es kaum einen Aussetzer. Und das ist zwar Fantasy und bunt, wer es nicht mag, der mag es nicht. Aber für alle, die es mögen, die werden da super bedient und kriegen, glaube ich, finde ich, also wirklich so, dass es echt Freude macht. Und ich fand dieser Spider-Man, das ist einfach Fanservice.
Ja.
Das ist kompletter Fanservice. Also mehr kann man nicht machen. Also da ist alles, alle Fans von Spider-Man und den Spider-Man-Filmen, da werden alle glücklich gemacht.
Ja.
Und das auf gute Art. Also wo ich auch dachte, es kann ja auch leicht zu viel sein und zu kompliziert oder so. Nein, es gibt, also wir wollen nicht spoilern, aber es ist wirklich so, egal aus welcher Spider-Man-Phase man kommt, filmtechnisch gesehen, und auch aus den Geschichten, überhaupt von den Comics her, alles wird bedient. Und
definitiv.
Jeder findet irgendwo irgendeinen kleinen Hint oder einen kleinen Moment irgendwie, wo er sich freut und wo einem das Herz aufgeht. Und der ist wirklich, wirklich super geworden. Also das hat echt.
Wir hatten während Corona war es sogar, kurz vor Corona, hatten wir Tom Holland hier im Haus.
Oh.
Und Jenny ist ja immer sehr kritisch und sagt, du darfst es nicht erzählen, du musst dich zurück. Aber das war für mich ein Moment, bin ich morgens zur Arbeit gekommen und er saß unten beim Frühstück in einer Normalität, wo ich gedacht habe, boah, jetzt haben wir es geschafft. Also wir haben jetzt Hollywood hier bei uns im Haus. Das ist ja Wahnsinn, das in Kreuzberg. Die haben hier draußen den Uncharted gedreht. Also die haben ja...
Ah ja, genau, der hat jetzt...
Ja, Film, genau, kommt jetzt gesehen. Irgendwann raus. Ja. Und es war interessant, sich mit den Produzenten zu unterhalten, weil die gesagt haben, über Corona in New York ging gar nichts.
Ja.
Deswegen sind die, für die war das günstiger, in Berlin zu drehen und alles nach Berlin. Die haben hier amerikanische Taxis, New Yorker Taxis aufgebaut. Also es war unfassbar. Die hatten eine Lampe auf dem Platz aufstehen, die hatte so Tageslicht imitiert. Es war nachts hell wie morgens, also es war total irre. Und die hatten dann gesagt, es ist für uns billiger, in Berlin zu drehen und das alles lahmzulegen hier und das alles zu bezahlen, als wenn wir in New York, als den Ausfall, den wir jetzt durch New York haben.
Also ja, weil da war das noch schwieriger, glaube ich, ne? in Amerika. Also da sind die Drehs ja wirklich alle komplett gestoppt worden. Und hier ging es irgendwann ja noch mit gewissen Auflagen und unter gewissen Möglichkeiten. Das ist ja cool. Ja, da wäre ich allerdings auch natürlich sofort
hin. Ja, aber ich durfte auch wie...
Er durfte natürlich
Ich durfte
nicht.
Natürlich noch nicht mal ein Foto, gar nichts. Das ist Jenny ist da sehr streng.
Ja.
Was
ja.
auch gut ist, also um Gottes Willen.
Ja. Aber,
die Privatsphäre der Gäste waren.
Ja.
Ja, aber da so als echter Fan, das wäre auch. Ich habe auch einen fast 2 Meter Spider-Man bei mir zu Hause stehen.
Nein. Sag sowas nicht, sonst kriege ich einen Spider-Man in die Wohnung.
Ich habe eigentlich zwei. Und meine Frau hat aber dafür gesorgt, dass einer jetzt im Keller ist. Aber ich versuche immer mal die Gelegenheit zu finden, ihn auch wieder heute nach oben zu kommen. Aber der ist wirklich so ein großer, der so. Der steht auch bei uns, also da vor meinem Büro im Flur ganz groß. Der darf auch nicht weg. Da bin ich ganz, ganz stolz. Ja,
auf das ist für mich auch so Kindheit. Ich habe nicht die Comics, gar nicht. Ich habe die Zeit, wo die ersten Trickserien kamen. Mhm. Das war meine Kindheit. Ja. Und meine Mutter hat mir immer Geld gegeben. Die hat samstags gearbeitet. Ich war, die war alleinerziehend und hat mir immer Geld gegeben. Hat gesagt, du gehst einkaufen und von dem Rest durfte ich mir Süßigkeiten kaufen. Und ich war genial im die billigsten Produkte kaufen, damit umso mehr Geld für meine Süßigkeiten da war, weil die brauchte ich, um dann mit den Süßigkeiten dann morgens vor dem Fernseher zu sitzen und Spider-Man zu gucken. Also es war immer ganz wichtig für mich.
Nee, die Cartoons habe ich übersprungen. Also ich habe die Comics gelesen und die haben mich total gepackt. Also ich war Spider-Man und Batman waren es, aber ja. Spider-Man hat mich am emotionalsten immer erwischt. Vor allem, ich war auch in dieser ganzen wirklichen Anfangsphase dabei, bis zum Tod von Gwen Stacy und so. Das war auch meine Jugend und hat mich total geschockt und ich war da richtig fertig von und das hat mir, also ich habe wirklich Spider-Man richtig ernst genommen. Und dann gab es eben viele, viele Jahre ja gar nichts. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass es Spielfiguren oder so davon gäbe und nichts. Heute gibt es in London, wenn man in London ist, da bin ich auch immer, wo ich auch immer bin, ist Forbidden Planet. Ein Laden halt, wo man so alles mögliche Film und Science-Fiction und Fantasy-mäßig und so bekommt. Da hängen Spider-Man-Spielfiguren, so Actionfiguren zu allen möglichen Comics und in tausende Kostümen und so mit Sondersachen und so. Wenn es nur eine damals gegeben hätte, eine.
Ja.
Also ich habe jetzt mein ganzes Büro und alles bei mir unten ist voll mit Figuren.
Das glaube ich.
Nur Spider-Man? Nee, alles.
Nein, also ganz viele Spider-Man-Figuren. Das fing damit vor allem an. Also so wirklich so große, ne? Die aus Hart, Vinyl und Hart, Plastik, alles mögliche in Arten, die es da jedenfalls gibt. In groß, in klein, in weiß nicht was. Aber dann jetzt inzwischen auch andere. Also jetzt, also neben Spider-Man viele, viele Comic-Geschichten, also natürlich viele Marvel-Sachen. Aber auch ein paar Filmstars oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt auch ganz, ganz tolle Figuren. Ich habe eine ganz super Peter Sellers, Inspektor Clouseau-Figur, einen super Bud Spencer habe ich auch. Und einen Indiana Jones, einen großen und so. Also ganz tolle, aber der Platz reicht jetzt nicht mehr. Das ist das Problem. Also mein ganzes Zimmer ist voll mit denen. Und ich will die wirklich auch so ab, dass ich sie alle sehe. Jetzt habe ich keinen Platz mehr.
Stopfst du die selber auch ab?
Eher nicht und besser nicht, weil da sind schon einige Sachen kaputt gegangen.
Ja, das ist nämlich die Gefahr bei solchen
Weil Dingen die sind ja nicht immer in einem Stück und Kopf oder Arm oder Hand oder so sind nur mit so einem leichten Magneten da dran. Und wenn zum Beispiel die Putzfrau es nicht weiß, unsere Putzfrau hat zum Beispiel leider von einer großen, ganz tollen, großen Batman-Statue, die ich hatte, die von meiner Frau gekriegt hatte, eine richtig große und auch kostspielige mit so richtiger Kleidung noch, eine ganz tolle. Und da hat sie die abgestoppt, der Kopf ist runtergefallen und Kopf ist zersplittert in ganz viele Teile.
Und dein Herz somit auch.
Und das ja, und das war wirklich schlimm, weil sie hat das nicht absichtlich gemacht, nichts, aber klar. Der war mir schon wichtig. Dann hat sie allerdings, das war auch wirklich toll, hat sich umgehört und hat einen Restaurator gefunden, der so Sachen wieder macht und hat das mitgenommen. Und es hat irgendwie, also so 4 Monate oder 5 Monate später, bekam ich wirklich den Kopf zurück. Und zwar, man sieht nichts.
Wahnsinn.
Und der war wirklich zersplittert in 1000 Teile. Also der war wirklich richtig, richtig kaputt. Und der ist so super wieder zusammengefügt. Man erkennt keinen Riss, gar nichts. Der hat das wirklich so toll gemacht. Und jetzt hat Batman seinen Kopf wieder. Der stand bei mir wirklich ein paar Monate ohne Kopf. aber ich bin glücklich, dass ich ihn da gelassen habe, weil das ist super, sieht besser aus denn je. Und einem Spider-Man habe ich die Hand gebrochen einmal. Und habe dann, und ich gebe zu, ich hatte schon etwas Gin getrunken, glaube ich, und habe dann versucht, die Hand wieder selber zu kleben. Also ihm waren die Finger irgendwie abgebrochen und so. Und habe das mit Sekundenkleber und so. Also sagen wir so, er sieht jetzt so aus, als wenn er gerade einen sehr harten Kampf hinter sich hat. Und die eine Hand da ein bisschen in Mitleidenschaft geriet. Aber es hält einigermaßen. Und deswegen habe ich gesagt, bitte nicht mehr anfassen. Weil wenn wer den jetzt berührt, dann zerbricht die Hand in tausend Teile. Das war meine Schuld. Oh, so ist es gefährlich.
Ja, das ist wirklich gefährlich. Bei dir ist es Batman, gell?
Ja, ich glaube schon, Batman ist
immer
so.
Bei mir waren es eben beide. Ich wollte auch dann gerne als Jugendlicher gern Superheld werden.
Klar, und,
aber Spider-Man wird ja von einer radioaktiven Spinne gebissen. Find mal eine.
Ist nicht so einfach.
Ist nicht so easy.
Eher auf dem Batman.
Richtig, da habe ich dann auch gedacht, okay, du musst also quasi ja nur Millionär werden, du musst sehr sportlich sein, du musst halt super sein in Physik, Chemie und so weiter, damit du das da alles machen kannst und dann musst du ja so ein Anwesen suchen, wo du dir deine Höhle da selber baust. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was zuerst scheiterte. Also es hat nichts davon geklappt. Gar nichts leider. Das ist ein bisschen traurig und deswegen ist meine Superheldenkarriere dann jäh beendet worden. Aber ich habe dann als Kalkman ja weiter dann so ein bisschen gemacht. Und aber deswegen bin ich auch immer noch so, dass mein Herz für Batman und für Spider-Man total schlägt. Also das sind meine beiden Haupthelden, die ich am meisten liebe.
Dann wirst du für unsere letzte Kategorie, du kennst unsere Glückskekse bei der Ente.
Ja.
Und wir suchen immer wieder neue Sprüche. Wir suchen immer Flachwitze, Sprüche, was auch immer. Du wirst sicherlich einen für uns haben, ein Filmzitat.
Ein Filmzitat? Oh, muss ich ein Filmzitat überlegen? Ich hab,
oder hast du einen guten Witz?
Also ich habe auch nicht. Also ich war, auch nicht, nein, aber ein Merkspruch, den ich jetzt nur immer wieder gerne verwende, den hatte, das war: Das Leben ist an manchen Tagen halt nur im Vollsuff zu ertragen. Das finde ich, das ist so ein Motto, was ich für mich auch genommen habe, was sehr gut in einen Glückskeks passt.
Auf
das
jeden passt, ich, Fall, oder? Den werden wir auf jeden Fall auch umsetzen.
Also wir versuchen immer Deutsch und Englisch, das wird dann im Englischen Übersetzung wird's ein bisschen schwieriger. Aber.
Das ist nicht schlimm, der ist so gut, den braucht man nicht übersetzen. Ja. Das funktioniert auch so.
Ja, das finde ich schön. Ja, Glückskekse machen finde ich auch super. Also ich setze mich gerne hin und schreibe euch noch ein paar Glückskekssprüche irgendwann.
Weil ich nehme nicht beim Wort.
Aber wirklich.
Olli, die Zeit ist langsam um. Es war uns ein großes Fest. Ich wusste nicht, dass du so ein Spider-Man-Fan bist.
Hätte ich das gewusst, hätte ich noch Figuren mitgebracht.
Da hättet ihr ein bisschen spielen können.
Ja, genau, das können wir ja beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal bringe ich Spider-Man-Figuren mit. Da habe ich leider kein Kostüm. Ist aber auch besser so. Aber Shirts, T-Shirts und so habe ich natürlich. Und mit Spider-Man irgendwelchen Motiven und Batman-Sachen und einen Spider-Man-Hoodie und solche Sachen. Also irgendwie so ein paar Sachen habe ich schon.
Guck ich nochmal nach. Kommst, Olli, vielen lieben Dank.
Vielen
War
Dank.
War ein großes Fest.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank auch.
Ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Schläferz drehen. Das wird jetzt, glaube ich, Februar, glaube ich, wieder so.
Perfekt.
Dann gucke ich doch, dass ich wieder ein, zwei Nächte hier bei euch bleibe.
Dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.